Biathlonfreie Zeit, nix da. Wir blicken auf die nationalen Meisterschaften der großen Nationen.
Dabei treten einige Stars zum letzten Mal an den Schießstand und sagen Goodbye.
Was verdient eigentlich ein deutscher Biathlet in einem Winter? Wir klären eure Fragen.
Außerdem küren wir unsere Awards of the Season. Welches Rennen war das Beste? Welches Schießen das Wildeste?
Und wir müssen euch was sagen.
Das und vieles mehr in dieser Folge und das Ganze in Zusammenarbeit mit Funk.
Ab geht's.
Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Extrarunde. Hendrik, wir sind zurück am Montag.
Jo, der klassische Montag, nee, ist es gar nicht, ne? Ostermontag ist, also frohe Ostern an alle, die das feiern. Und ich hoffe, ihr habt viele Eier gefunden.
Ja, und was ja noch viel lustiger dabei ist, es ist der 1. April. Das heißt, jedes Online-Portal haut heute wieder Witze raus, die am Ende nicht stimmen.
Ja, stimmt. Haben wir ja auch einmal gemacht. Du wirst dich sicherlich an letztes Jahr erinnern, ja, wo wir auf Instagram einen Beitrag gebracht haben und so getan haben, als gäbe es ein neues Biathlon-Spiel.
Ja, es gab ja wirklich mal Spiele vom Biathlon. Aber wir haben letztes Jahr den Post gebracht, dass aktuell dann für eine japanische Spielekonsole ein Spiel in Entwicklung ist.
Ja.
Muss ich uns auch selber mal loben. Ist gut angekommen, ne?
Also. Ja, erstmal zu schön, um wahr zu sein, ne? Es sah aber auch echt gut aus, muss man wirklich sagen. Also es war fast täuschend echt.
Das stimmt schon. Ja, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall mal viele Fragen von euch da draußen beantworten. Wir haben extrem viele Sprachnachrichten bekommen zu Fragen rund um den Biathlon oder auch zur Extrarunde. Und wir haben es ja letztes Mal auch schon verkündet am Ende der Folge. Also heute gibt es hier auch eine ganz große Meldung, die Extrarunde so hart verändern wird, dass sie danach nie wieder so sein wird, wie sie mal war.
Stimmt, haben wir groß angeteasert. Das bedarf es aber auch. Also ich gebe dir recht, das ist definitiv eine Änderung. Aber gehen wir natürlich gleich drauf ein. Wir haben auch noch ein paar andere Punkte. Wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, dass eben auch noch nationale Meisterschaften waren. In der Schweiz, in Frankreich, in Italien und auch in Schweden. Das schauen wir uns doch auch mal an.
Genau, also das waren die großen Nationen. Es gab noch ein paar kleinere. Auf die gehen wir jetzt erstmal nicht ein an der Stelle, die glaube ich nicht so interessant sind für die meisten Zuhörenden hier. Deshalb lass uns doch direkt mal abgeben nach Frankreich. Denn hier gab es einen Massenstart ohne Staffel. Und die Staffel finde ich ganz interessant hier, Hendrik. Denn die machen das ja so, die haben nur drei Starter oder Starterinnen dann jeweils. Und dann stellen die aber so auf nach U17-Kategorie, U19-Kategorie und Senioren. Also das heißt, du hast in jeder Altersklasse da eine Starterin auf Position 1, 2 und 3 dann dementsprechend. Und dann halt wieder ganz normal, wie das meistens bei diesen nationalen Meisterschaften so ist, dass die dann in ihren Verbänden antreten. Also ihren regionalen Heimatclubs, könnte man besser sagen. Wenn ich jetzt irgendwo in Köln wohne, dann wäre ich vielleicht beim ersten FC Köln hier angetreten, ja, ne? Wenn ich gut genug wäre, genau, im Fußball oder so. Und hier heißt das dann eben Mont Blanc 1 oder 2, also weil es da auch mehrere Teams gibt. Oder Savoy, Vogesen oder sowas dann. Ja, und so setzen sich diese Teams zusammen und finde ich eigentlich eine ganz coole Sache.
Stimmt, finde ich auch. Ich finde dann auch interessant, dass so jeder Club an sich dann auch irgendwie, ja, so einen Diamanten hat, nenne ich es jetzt mal, der eben dann im Seniorenbereich dann oben mitspielt, ne? Bei den Damen beispielsweise bei Savoy 1, Simon, Julia Simon mit am Start, ne? Und bei Mont Blanc 1, Sophie Chauveau, die auch in der französischen Mannschaft schon gut für Eindruck gesorgt hat. Also, finde ich ganz interessant, ja.
Ja, und überraschend dann auch, dass Mont Blanc 2 gewinnt mit Guillaume Guillonat auf der Schlussposition. Und Simon wird dann zum Beispiel mit ihrem Team nur Dritte hier, ne? Also schon eine leichte Überraschung, denke ich. Das Team Reza Boucher ist ja nicht gestartet an diesem Wochenende hier. Bei den Männern siegt dann Emilien Jacquelin, der ja auch schon am Vortag den Massenstart gewonnen hat. Und auch da auf Rang 2 ein Team, was man sich ja auch nicht erwartet hätte, denn ja, da sind drei Namen, die kennt jetzt nicht unbedingt jeder, ne? Als Schlussläufer bei den Senioren dann Lejeune.
Ja, ihn kennt man vielleicht sogar aus dem IBU Cup hin und wieder mal, ja, aber ja, gebe ich dir recht, hätte man vielleicht doch ein anderes Team eher vorne gesehen.
Auf jeden Fall hier auch Guillonat auf dem Podest auf Platz 3 und im Massenstart der Männer finde ich ja total verrückt, diese Abstände. Ne? Also Emilien Jacquelin schießt hier 6 Fehler, gewinnt damit und hat auf den zweiten schon fast 2 Minuten Vorsprung, der nur 2 Fehler geschossen hat. Mathieu Garcia kennt glaube ich auch nicht unbedingt jeder und dann auf Platz 3 Antonin Guillonat 5 Fehler geschossen, also nochmal einen weniger als Emilien Jacquelin und hat 2:24 Rückstand. Also was war da denn los?
Da kommt doch auch direkt wieder die Thematik auf, hatte der Emilien Jacquelin einfach einen besseren Ski oder was war da los? Weil wenn du auch noch ein Stückchen weiter runter guckst, Quentin Fillon-Maillet auf der 5, der leistet sich 7 Fehler und ist 2:46 zurück.
Ja, also auch nur einen Fehler mehr als Jacquelin. Genau. Das heißt, der müsste vielleicht, ich sag mal, im schlechten Tag 45 Sekunden hinter ihm sein.
Ja.
Aber 2:47 oder 46, also was war da los? Ich weiß nicht, ob Jacquelin sich da vielleicht noch ein bisschen Flur unter den Ski geschmiert hat oder so. Die werden ja auch selber präpariert oder von irgendwelchen Betreuern oder so vor Ort aus den verschiedenen Vereinen. Also das ist schon enorm auffällig, dieser krasse Unterschied. Auch ein Eric Perrault, der hier Sechster wird mit 4 Fehlern, also nochmal 2 weniger als Jacquelin, hat schon über 3 Minuten Rückstand. Also das kann nicht sein.
Das ist wirklich sehr kurios. Klar, man will jetzt Emilien Jacquelin auch nicht unterstellen, dass er da irgendwie mit anderen Mitteln sich einen Vorteil verschafft hat, weil man hat ja auch gesehen, wie seine Formkurve am Ende des Weltcups nochmal wirklich nach oben ging. Aber ja, dass es so fast schon utopisch ist, also das ist sehr, sehr merkwürdig hier an der Stelle.
Ja, oder die anderen haben sich einfach ordentlich auf der Abschlussparty gegeben. Könnte auch ein Fall
sein.
Kann
auch sein, ja.
Bei den Damen gewinnt auf jeden Fall Sophie Chauveau hier vor Julia Simon und Lou Jeanmonod. Also ich denke, das nicht so groß überraschend. Ne? Also kann man so erwarten an einem guten Tag. Auch bei Sophie Chauveau hat einen Fehler weniger geschossen als Julia Simon. Insgesamt nämlich nur 2 und Lou Jeanmonod. Ja, läuferisch dann 21 Sekunden hinter Chauveau. Vielleicht am Schießstand sogar ein bisschen schneller gearbeitet, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und dann hast du Guillon, Guigonard auf der 4, Jeanne Richard auf der 5 und Chloé Chevalier auf der 6. Also die 6 großen Namen, jetzt mit Ausnahme von Justine Bresser-Boucher, da vorne vertreten.
Absolut. Und hier tun einem dann auch die Abstände nicht mehr so weh beim Betrachten. Ne? Also so diese 11-12 Sekunden, die Sophie Chauveau eben schneller unterwegs ist am Ende als Julia Simon. Das ist alles im Rahmen, so da kann man einen grünen Haken dran machen. Bei dem Thema Jacquelin ist es dann irgendwie schon ein bisschen sehr, sehr merkwürdig.
Ich glaube, Jacquelin kommt auch aus einer Gegend, aus einem Ort. Also der ist ja in diesem Dauphine-Team unterwegs gewesen oder Dauphiné heißt es, glaube ich, weil da noch ein Accent aigu hinten auf dem E drauf ist. Kommt, glaube ich, aus einer Gegend, wo sonst fast niemand herkommt von den großen Namen jetzt hier bei Damen und Herren.
Ja.
Das heißt, ja, seine Ski wurden vielleicht auch nochmal anders präpariert. Auf der anderen Seite sieht man dann diese Namen ja auch nicht unbedingt vorne in den Massenstartlisten. Wer weiß, was da los war. Auf jeden Fall sehr verrückt, dieses Ergebnis. Gehen wir weiter nach Italien. Hier gab es auch einen Sprint und einen Massenstart, beziehungsweise umgekehrt. Rebecca Passler gewinnt hier beides bei den Damen. Lisa Vitozzi und Dorothea Viera waren nicht mit am Start. Ich denke, bei Dorothea Viera liegt der Grund auf der Hand. Hat ja früher aufgehört, ihre Saison jetzt hier an der Stelle. Und Lisa Vitozzi, weiß ich nicht, ob sie krank war oder sich vielleicht auch schon rausgenommen hatte, hat ja sogar auch noch einige Termine gehabt jetzt nach ihrem Gesamtweltcup-Sieg. Also sie wurde ja auch so, wie man das vielleicht von so Fußballmannschaften kennt, die dann in der Stadt empfangen werden, nachdem sie Meister sind oder so. So wurde sie dann, ich weiß nicht, in ihrem Dorf da empfangen von den 500 Leuten.
Am Rathausplatz.
Ja, am Rathausplatz. aber ich meine, ist ja auch eine coole Sache. Ne? Also hat auch nicht jeder. Beim Johannes Thingnes-Bø kenne ich das jetzt nicht.
Klar, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich auch so ein bisschen der Punkt, dass es bei Johannes Thingnes-Bø einfach schon selbstverständlich wahrscheinlich ist oder gerade in Norwegen der Erfolg schon selbstverständlich angesehen wird. Aber in Vitozzis Fall dann jetzt ja eigentlich sehr spontan auch das Ganze. Ich meine, man hätte ja davon ausgehen können, aber hat sich ja auch erst sehr, sehr spät in der Saison eben entschieden und ja, ist doch genial, dass sie dann da so gefeiert wird. Natürlich traurig für die Leute, die dann vor Ort waren in der Südtirol Arena.
Stimmt, es war in Antholz.
Genau, es war in Antholz und die Leute haben sie natürlich dann definitiv vermisst. Also eine Gesamtweltcup-Siegerin dann da frisch gebacken, nochmal bei den Meisterschaften zu sehen, das wäre doch sicherlich nochmal genial gewesen.
Ja, war auch sonst immer dabei die letzten Jahre und Rebecca Passler hat sie ja auch vor 2 Jahren mal abgezogen, ne, im Massenstart, also sie und Dorothea Viera, da hat Rebecca Passler auch schon gewonnen. Da hat man schon gedacht, oh Gott, was kommt denn da jetzt aus Italien? bisher noch nicht gezündet, aber ist ja auch noch sehr, sehr jung, also immer noch ein sehr vielversprechendes Talent. Bei den Männern, ja, da sind 2-mal die großen Namen oben, einmal Tommaso Giacomel im Massenstart und dann Lukas Hofer im Sprint. Was ich hier kurios finde, ist, dass Giacomel im Massenstart einmal 6 Fehler schießt und Lukas Hofer auch. Und da hat Lukas Hofer dann aber auch 1:13 Rückstand auf Giacomel. Und dann einen Tag später im Sprint gewinnt Lukas Hofer mit 2 Fehlern und Giacomel wird Dritter mit 2 Fehlern, hat aber hier 48 Sekunden Rückstand auf Lukas Hofer. Also irgendwie haben sie sich läuferisch dann so ein bisschen abgewechselt. Am Schießstand sind sie sich treu geblieben.
Ja, fand ich auch kurios, dieses Ergebnis, dass Tommaso Giacomel sich dann auch echt mit gleicher Fehleranzahl im Sprint dann da so noch abkochen lässt. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber vielleicht war dann auch für ihn schon fast der Akku leer. Die Saison war lang, ne? Aber klar, das ist wieder das Argument, zählt eigentlich für jeden.
Ja, genau. Aber schon geil, dass die dann auch ihre Meisterschaften da in Antholz machen können.
Ja,
die wechseln ja auch immer ab durch die Stadien. Die haben ja relativ viele auch im IBU Cup und so. Und dann in Antols ist es natürlich echt ziemlich cool, wo auch dann ein paar heimische Leute auf der Tribüne unterwegs waren, konnte man sehen. In der Schweiz gab es Rennen, Hendrik, Sprint, Massenstart und Single-Mix-Staffel. Lass uns mal über den Sprint und den Massenstart reden. Bei den Damen Aita Gasparin ganz vorne mit 0 Fehlern vor Lena Hecki-Groß, die aber 3 Fehler geschossen hat, die am nächsten Tag aber zurückschlägt im Massenstart und dann gewinnt mit einem Fehler nur. Und das mit 1 Minute 35 vor Aita Gasparin, die da 2 Fehler geschossen hat. Also da hat sie nochmal gezeigt, warum sie so weit vorne ist im Gesamtweltcup am Ende des Winters. Und bei den Männern auch sehr kurios, Jeremy Finello mit nur einem Fehler im Sprint. Ja, und gewinnt dann natürlich als Superläufer, ne? Und das mit 1 Minute 12 vor Niklas Hartwig, der einen Fehler mehr geschossen hat. Aber 1 Minute 12 ist schon eine Ansage. Und Sebastian Stalder auch noch knapp dahinter, genauso viele Fehler wie Niklas Hartwig im Sprint geschossen. Im Massenstart gewinnt Jeremy Finello auch mit 4 Fehlern. Also der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist hier los? Warum habe ich so nicht mal im Weltcup geschossen? Zweiter Sebastian Stalder dann und dritter Joscha Burkhalter. Also echt verrückt, dass Finello dann hier in beiden Rennen mal so ja halbwegs gut durchkommt am Schießstand.
Ja, und er gibt definitiv dann hier den Ton an. Ne? Also bei den Meisterschaften, da war er scheinbar noch fit. Echt interessant. Ich meine, er ist ja auch ein bekannt starker Läufer, aber ich glaube, das Wichtige war halt einfach, dass er dann hier tatsächlich im Prinzip ähnlich viele Fehler schießt wie eben seine Konkurrenz und dann konnte er sich halt durchsetzen. Ich finde auch interessant, Marco Groß und Simon Groß auch mit am Start.
Ja, die sind oft mit dabei, ne? Ich denke natürlich auch wegen Lena Hecki-Groß, weil sie eben Schweizerin ist und wie der Name schon sagt, mit Marco Groß verheiratet mittlerweile.
Genau.
Der aber ja schon aufgehört hat, ne? Also der ist ja kein aktiver Athlet mehr, hat jetzt seit diesem Winter, glaube ich, die erste Saison nicht mehr Biathlon betrieben.
Hat man auch im Fernsehen immer wieder mal gehört, ne? Dass er dann auch noch bei seinem Vater, bei Rico Groß, im Team der Slowenen mit aushilft, was das Thema Wachsen angeht und so. Also da ist noch Manpower gefragt und die hat er dann hin und wieder geleistet. Ich finde es aber interessant, dass er jetzt hier wieder mit am Start ist, weil das ist ja auch immer so dieses Thema, was macht ein Biathlet nach der Karriere mit seinem Gewehr? Das wird doch eigentlich immer abgegeben.
Ja, das stimmt. Kann natürlich sein, dass er eine Leihwaffe oder so bekommen hat, irgendwo ein Ersatzgewehr, was dann die Vereine natürlich auch immer mit dabei haben. Und er hat uns doch mal erzählt, wir hatten ihn ja auch im Interview vor 2 Jahren, dass er einen ganz besonderen Schaft hat, so einen russischen oder sowas. Den auch nur er und noch irgendwie 2 andere Leute oder sowas im gesamten Weltcup schießen oder mal geschossen haben. Und ich könnte mir vorstellen, sowas gibst du nicht unbedingt ab. Und du weißt es ja vielleicht noch von Michael Rösch, also der Schaft, den behältst du eigentlich. Und das Gewehr, den Lauf und so weiter, den kannst du ja nochmal abschrauben. Das ist dann, was du weggibst, ne?
Genau, also das, was wirklich im Endeffekt schießt. Das andere ist ja im Prinzip nur der Griff, wenn man es so will.
Ja, der Schaft,
aber
ne?
Klar.
Also klar.
Das Schießsystem, genau, das wird dann abgegeben und vielleicht hat das dann nochmal schnell ausgepackt.
Wobei, wenn du natürlich auch irgendwie eine Besitzerlaubnis hast, dann darfst du auch behalten. Also
da fällt mir gerade ein, da gab es doch jetzt neulich erst, vor ein paar Tagen erst, so einen Bericht im SWR, wo Michael Antwerpes Benny Doll nochmal besucht hat, so direkt nach dem Karriereende, wie geht es ihm jetzt wohl? Da haben sie zusammen gekocht und da war das doch auch so, das Thema, dass man... Sobald man oder insofern man ein Rennen in regelmäßigen Abständen macht, dann darf man das Gewehr noch irgendwie behalten. Also da gibt es verschiedene Regelungen.
Ja, ich bin da jetzt auch kein Experte, was das angeht, aber Benny wird es wahrscheinlich besser wissen als wir. Also vielleicht müsste man dann bei ihm nochmal nachhören. Aber übrigens auch noch mit dabei gewesen in der Schweiz, habe ich gesehen, zumindest, die hatten ja noch so eine Single-Mix-Staffel zum Abschluss. Da war auf jeden Fall auch Selina Gasparin mal wieder mit dabei, die kann es auch nicht lassen. Also es ist irgendwie Schweizer Kaiser-Meckereien, habe ich so das Gefühl, die auch immer noch überall mit dabei ist, wenn da zu Hause was geboten wird. Aber ich glaube, das ist auch manchmal der Fall, weil dann nicht jeder starten könnte oder zu wenig Partner, Partnerinnen vorhanden sind und dann sagen die vielleicht, komm, ich mache nochmal mit hier.
Das kann gut sein, ja. Und Gasparin ist natürlich auch in der Schweiz ein sehr, sehr großer Name. Die 3 Schwestern haben ja wirklich den Biathlon-Sport da nochmal oder erstmals wirklich groß gemacht und von daher ja, lässt man sich sowas wahrscheinlich auch nicht nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns weitergehen nach Schweden. Das war natürlich hier das Highlight, muss man sagen. Also sehr stark besetzte Teams, gerade bei den Damen immer ein Genuss, sich das anzugucken und dann über diesen Stream, ne, der wirklich perfekt ist vom SVT. Und das war hier alles im Boden und das war ja noch ein absolutes Winter Wonderland da vor Ort. Also da war ja wirklich noch alles weiß.
Ja, und durch die ganzen Kameras im Stream, wir haben es letzte Woche ja schon mal gesagt, das war fast Weltcup-Niveau, ne? Also super schön.
Ja.
Konnte man echt gut verfolgen, das Ganze. Viele Kameras haben dann eben die schöne Landschaft und natürlich die Athleten und Athletinnen eingefangen. Ja, da konnte man echt nochmal gut Biathlon-Überstunden machen.
Ja, also richtig nice, was die da immer aufstellen. Es gab einen Sprint, einen Massenstart und auch hier eine Single-Mix-Staffel. Und Jesper Nelin holt sich hier den Doppelsieg bei den Herren, wo man eigentlich gedacht hätte, das macht Sebastian Samuelsson oder Martin Ponsiluoma. Letzterer war wohl nicht mit dabei. Sebastian Samuelsson auch im Sprint, ja, wirklich irgendwie, muss man schon sagen, abgekackt. Ne? Ist nur 4. geworden mit einem Fehler, hat da fast eine Minute Rückstand auf Jesper Nelin, der fehlerfrei geblieben ist. Da würde man eigentlich sagen, ja, vielleicht gewinnt er sogar mit einem Fehler vor Jesper Nelin oder er ist vielleicht 15 bis 20 Sekunden hinter ihm. Wobei es hat auch sehr stark geschneit an dem Tag und er hatte, ich glaube, sogar mit die späteste Startnummer, weil die ja da meistens auch so aufstellen, der größte Name kommt zum Schluss, damit die Leute am Fernseher länger dranbleiben. Im Weltcup wählst du ja eher nach Streckenbedingungen oder nach erwarteten Wetterbedingungen, sodass du möglichst schnell laufen kannst und hier wird das dann ein bisschen anders aufgestellt. Dafür schlägt er im Massenstart ein bisschen zurückläuferig, wird da Dritter mit 6 Fehlern, aber ist da läuferig der Beste. Was ich auch interessant finde, die Schweden hauen immer fast alle Daten mit raus, ne? Nur diesmal haben sie ein paar geschludert, also da hatten sie vielleicht keine Lust, die hochzuladen oder es gab spezielle Gründe, warum sie es nicht getan haben. Bei den Damen gewinnt auf jeden Fall den Sprint Hanna Öberg, den Massenstart Elvira Öberg. Also die Schwestern wechseln sich da ab. Ja, und die scheinen beide auch hier noch in ganz guter Form zu sein.
Definitiv. Und ja, das Argument mit der späten Startnummer und dem Schneefall, weiß ich nicht, ob so ganz funktioniert, weil Jesper Nelin, der hatte dann die 25. Startnummer, also ist ja auch recht spät dann gestartet. Klar, aber das Phänomen Sebastian Samuelsson, erinnere ich mich jetzt direkt wieder an ein Rennen, wo er dann im Weltcup auch 0 Fehler geschossen hatte und auch echt weit abgeschlagen war von der Spitze, wo man eigentlich denkt, ey, der gehört dann definitiv aufs Podest, aber ist dann hier ein ähnlicher Fall gewesen, ganz klar. Und interessant ist natürlich auch jetzt die Single-Mix-Staffel, da sollten wir vielleicht auch mal drauf eingehen.
Ja, und da gab es ja was ganz Kurioses, denn Single-Mix-Staffel, man kennt es, ne? In diesem Fall sind klar, hier die Männer gestartet und dann die Frauen, also ein Mann und eine Frau, die laufen zusammen, ähnlich wie dann in Frankreich, auch hier in diesen regionalen Teams, wo die eben herkommen ursprünglich oder eben mittlerweile noch gemeldet sind. Auch immer lustig, die haben ja dann in Schweden zum Beispiel ihre ja besonderen Anzüge an, ne? Sebastian Samuelsson hat so einen grünen, die Öbergs haben zum Beispiel dann einen schwarzen. So hat jeder Verein da seine unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Anzüge. Aber hier einfach absolut kurios. Die Öberg-Schwestern sind hier zusammengestartet. Also Hanna Öberg ist mit den Männern gelaufen und musste somit auch das Rennen dann starten, direkt gegen die Männer.
Total verrückt. Es kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor. Haben die das nicht letztes Jahr auch schon mal gemacht?
Nee, also das wüsste ich.
Ist das absolute Premiere? Mir kommt das so bekannt vor, ich weiß nicht warum.
Nee, also das wüsste ich auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gesehen.
Okay.
Und es ist ja auch verrückt, dass die am Ende wirklich hier noch Fünfte werden. Ich meine, Elvira ist sicherlich eine der Besten, wenn die gut durchkommt und hat einmal eine Strafrunde drehen müssen, ne? Also 3 Nachlader aufgebraucht und dann musste sie in die Strafrunde stehend. Aber dann sind sie recht gut durchgekommen. Hanna Öberg bei ihrem zweiten Durchgang alles getroffen, keinen Nachlader gebraucht und Elvira dann nur stehend 2 Nachlader. Und damit werden die wirklich Fünfte. Und es war ja wirklich so, dass Elvira halt immer so die ganze Zeit nochmal aufgeholt hat, dann was Hanna so verloren hatte. Denn hier hat man wirklich mal gesehen, wie krass dieser Unterschied ist zwischen Männern und Frauen.
Ja, am Schießstand kann man sagen, naja, da sind sie eigentlich fast gleich auf. Oder man sieht es ja auch im Weltcup immer wieder, dass die Damen trefferquotenmäßig ja doch schon ein bisschen besser unterwegs sind als die Herren. Aber ja klar, beim Laufen, da muss man wirklich sagen, da ist definitiv dann die Lücke ziemlich groß. Aber auch irgendwo voll nachvollziehbar.
Also auch bei der Schießgeschwindigkeit kann Hanna Öberg natürlich mithalten, beziehungsweise klar, ist wahrscheinlich die stärkste sogar hier im gesamten Feld. Aber läuferig, also man hat es auf der ersten Runde gesehen, sie ist dann als Letzte, glaube ich, zum ersten Schießen gekommen oder mit einem zusammen noch als Letzte und hatte schon fast 30 Sekunden Rückstand auf der ganz kurzen Runde. Also Single-Mix-Staffel ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Und da laufen jetzt nicht nur Sebastian Samuelssons mit oder Jesper Nelins. Ne? Das heißt, sie hatte auch von den nicht so bekannten und guten Läufern schon ordentlich mitbekommen. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied hier.
Also da kann man auch nichts dran machen, das ist einfach so.
Und wir reden hier von einer der besten Läuferinnen im Weltcup.
Klar, also da ist definitiv die Lücke groß. Umso interessanter finde ich es einfach, dass man dann tatsächlich die Geschlechter ja schon auch beim Schießen dann vergleichen kann und dass da die Damen einfach ja doch besser sind unterm Strich.
Ja, in dem Fall auf jeden Fall, beziehungsweise Elvira Öbergs Stehenschießen würde ich jetzt mal rausnehmen, das erste.
Ja.
War jetzt nicht so gut. Aber Kate hat auch die Ergebnisse bei uns auf Instagram gesehen und hatte dann eine Frage dazu.
Hallo ihr beiden, vielen, vielen Dank für euren Podcast jede Woche. Nachdem bei den schwedischen Meisterschaften Hanna und Elvira Öberg ja gemeinsam bei der Single Mix angetreten sind, habe ich mich gefragt, ob das ganz theoretisch im Weltcup oder bei der WM sogar auch möglich wäre, einfach 2 Frauen oder 2 Männer antreten zu lassen oder ob das einfach eine nationale Ausnahme für die nationalen Meisterschaften in Schweden waren. Vielen Dank, tschüss.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt gerade schon ganz gut begründet, oder?
Genau, sie musste selber kurz schmunzeln, als sie es ausgesprochen hat, hatte ich das Gefühl. Ja, ist natürlich nur schwer vorstellbar, also eigentlich gar nicht, ne?
Also ich habe mal die Regeln durchgeguckt so und da steht das jetzt nicht explizit drin. Ich glaube, das wird einfach vorausgesetzt, dass das Nonsens ist. Weil, stell dir vor, zwei Männer würden jetzt irgendwie bei den Damen starten, die würden ja alles gewinnen. Das wäre totaler Quatsch und dann könnten die ja theoretisch auch in den Einzelrennen starten. Also dann bräuchte es ja die Klassen gar nicht mehr. Das wäre totaler Blödsinn. Die würden natürlich alles in Grund und Boden laufen. Also stellt euch einen Johannes Thingnes-Bø bei den Frauen vor, in Topform, läuferig, der wird wahrscheinlich im Sprint da 3 Minuten allen mitgeben oder sowas.
Ja, aber dennoch ist ja die Frage, warum ist es denn jetzt überhaupt so gekommen, dass die Öbergs zusammen dann da laufen? Und ich gehe einfach davon aus, dass einfach in ihrem Club dann eben ein Mann fehlt, dass sie so einfach gesagt haben, ey, wir packen das einfach zusammen an.
Ja, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob Martin Ponsiluoma nicht auch bei denen mit im Club ist. Es gab 2 Teams bei denen, ne? Pitea Sheet Club ist, Pepe Femling und Anna Magnusson, die dann zusammen gewonnen haben hier. Und dann eben die beiden Öbergs. Ich weiß nicht, ob da vielleicht wirklich ein Mann gefehlt hat. Vielleicht macht es auch gar keinen Sinn, dann eine Single-Mix-Staffel bei so einem nationalen Event zu machen. Aber ich fand es dann auch cool zu sehen, dass Anna Magnusson und Pepe Femling nochmal zusammen gewinnen, die zusammen in einer Beziehung sind.
Ja, dann ist ja umso cooler nochmal. Und für Pepe Femling natürlich als großen Abschluss der Karriere nochmal echt cool zu Hause feiern zu können.
Ja, denn der beendet damit seine Karriere. Dieses Wochenende gibt es ja, Henrik, dann auch noch die nationalen Meisterschaften in Norwegen. Also das ist natürlich ein riesiges Highlight. Vom 5. bis 7. April gibt es einen Sprint, Massenstart und Staffeln. Und das Ganze in Geilo. Und ich denke, das ist auch Geilo, oder?
Ja, da ist der Name Programm auf jeden Fall. Und ja, da erwartet uns ja auch wieder ein Stream. Ihr findet natürlich die Infos bei uns, so wie ihr das kennt. Und ja, da kann man sich, glaube ich, nochmal warm anziehen.
Ja, denn es wird ja nicht nur die Rennen geben vom NRK, die dann ähnlich gut übertragen werden wie vom SVT, sondern natürlich auch die Verkündung von Tarje Bø, ob er weitermacht oder nicht. So hat er es zumindest gesagt. Warten wir mal ab, was bei rumkommt. Und was mir mal eingefallen ist, Henrik, die Norweger, die müssten neue Anzüge bekommen. Ne? Also die haben jetzt 2 Jahre ihren Anzug schon getragen. Das heißt, die müssten jetzt ihr neues Outfit bekommen. Damals war es so, da haben sie das recht früh bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier vielleicht schon vorgestellt werden.
Wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, aber ja, weiß ich gar nicht, was macht das überhaupt Sinn? Also irgendwie so die Spannung über den Sommer hochzuhalten, bis es dann eben beim Season Opening wieder rund geht, wäre doch viel interessanter eigentlich.
Tja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber sie machen es anscheinend so. Und ich denke, wenn das so ein nationales Event ist, kann man das auch gut vertreten. Aber wie du schon sagst, ich denke auch, und schön wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit da drauf. Aber wir haben gerade über Pepe Femling und sein Karriereende gesprochen. Mona Bronson hat ja auch schon ihre Karriere beendet. Und so einige andere ja auch. Ne? Benedikt Doll aus Deutschland bislang, aber auch 2 weitere Deutsche, die bislang nicht oben mitspielen konnten. Dominik Schmuck und Johannes Donhauser. Die hat man im Weltcup ja nicht gesehen, haben aber auch gesagt, so, für uns beide ist jetzt hier Schluss.
Die haben auf jeden Fall viele IBU-Cup-Rennen bestritten und waren ja auch bei uns zu Gast. Also an der Stelle auch nochmal vielen Dank dafür, ne, kann man nochmal sagen. Das ist auch natürlich sehr, sehr interessant zu hören, wie geht's denn eigentlich so einem Biathleten in der zweiten Reihe? Jetzt nicht negativ gemeint, aber es ist natürlich auch einfach hart, das Business, und das einfach mal auch so zu sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, so wie die Elite da oben mitmischt, das ist schon auch mal gut zu wissen.
Ja, sind ja jetzt beide auch 28 und 29 Jahre alt und ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo du dann überlegst, macht es noch Sinn, oben anzugreifen, schaffe ich es noch oder eben nicht? Johannes Donhauser war mal ganz nah dran, ne? War mal bei der Weltcup-Quali mit in Munjo in Finnland, in der internen Weltcup-Quali vom DSV, musste dann aber wieder nach Hause fliegen, also konnte sich damals nicht durchsetzen und die beiden haben ja mal bei den deutschen Meisterschaften ganz gut aufgedreht und da dann auch das erste Mal für Aufsehen gesorgt. Ich glaube, das war 2020 der Fall. Und Dominik Schmuck war ja schon auch eine feste Größe in den letzten Jahren im IBU Cup. Also hat man immer mal wieder da gesehen, jetzt in diesem Winter nicht mehr so wirklich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der DSV ja ihnen so vielleicht mitgegeben hat, wir setzen jetzt eher auf die Jüngeren.
Macht ja auch irgendwo Sinn, oder? Da kann man dem Verband auch nicht mal böse sein, dass man einfach die Prioritäten irgendwie anders setzt, in Richtung Zukunft gerichtet, ganz klar.
Ja, auf jeden Fall beiden alles Gute, falls sie hier reinhören. Wie du schon sagst, Henrik, vielen Dank, dass ihr immer mitgemacht habt hier beim Podcast, wenn wir euch angefragt haben. Johannes Donhauser hat ja letztes Jahr auch noch ein ganz kurioses Rennen im IBU Cup gehabt, wo er da von der Strecke abgekommen ist oder irgendwie sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte.
Ja.
Kann man sich nochmal anhören, wenn man Bock drauf hat. Ansonsten dann neben Mona Bronson und Pepe Femling auch Oskar Brandt jetzt aufgehört bei den nationalen Meisterschaften. In der Schweiz Florina Wolken, ich glaube, kennen auch nicht unbedingt so viele, auch eher im IBU Cup unterwegs gewesen. 2 große Russen haben aufgehört, ne? Jewgeni Garanichev und Matvei Eliseev, die jetzt die letzten Jahre logischerweise auch nicht mehr auf der großen Bühne aufgetreten sind, weil die Russen natürlich ausgeschlossen sind, aber in der Vergangenheit waren es große Namen, die auch echt große Erfolge gefeiert haben. Und anscheinend hört auch nach den nationalen Meisterschaften Jenny Enoth in Norwegen auf, die jetzt im IBU Cup Zweite geworden ist.
Ja, da soll sich noch was tun, habe ich auch gehört. Also da muss man echt nochmal aufpassen. Schade, dass die natürlich das nicht auf Englisch verkünden werden, sondern auf Norwegisch. Und dann kann man wahrscheinlich im Stream, wenn es dann überhaupt schon da stattfindet, ja eigentlich nur an den Reaktionen irgendwie versuchen zu erkennen, worum es da jetzt gerade geht.
Wobei, die werden immer von KI automatisch übersetzt, die Streams.
Die haben einen Untertitel auch, ne?
Ja. Ja. Genau, also kann man dann auf Englisch irgendwie so gebrochen mitlesen, sodass man es zumindest versteht. Aber das soll wohl schon ziemlich safe sein, dass es so ist. Was verrückt ist, weil sie ja eben, wie gesagt, Zweite im IBU Cup geworden ist, 28 Jahre alt, aber auch kein Weltcuprennen bestritten hat und dann wahrscheinlich auch gedacht hat, das ist es nicht mehr für mich hier und ich werde den Sprung nicht schaffen bei dem starken Team hier in Norwegen. Helena hatte aber auch schon letzte Woche eine ganz lustige Frage dazu. Hören wir mal rein.
Hallo, also ich habe mal überlegt, ob das nicht eine coole Idee wäre, wenn man so eine Art Staffelrennen oder eine Mixstaffel oder so mit den All-Stars macht, also mit Daria Domracheva oder Magdalena Neuner, Ole Einar Bjørndalen, Arndt Peiffer, dass die alle nochmal so eine Runde drehen und keine Ahnung, wie auf Biathlon auf Schalke oder so, wenn das so dargestellt werden würde, das wäre doch eine coole Idee.
Ja, sicherlich eine interessante Idee, die alten Stars nochmal in Action zu sehen, aber da kommt mir direkt die Frage auf, wie ernst wird denn das Ganze dann genommen?
Ja gut, ich meine, das ist ja wahrscheinlich so, wie wenn im Fußball jetzt hier irgendwie nochmal sich die ganzen Stars da von früher treffen mit Zidane und Ronaldinho und was weiß ich nicht alles und die dann nochmal ein bisschen hin und her kicken mit ihren Bierbäuchen dann teilweise sogar auch.
Ja.
Im Biathlon sind ja auch viele echt noch super fit, ne? Also auch gerade im Alter. Ich glaube, es könnte dann auch so scheitern an dieser Sache mit dem Gewehr, was wir eben schon besprochen haben, dass man es eventuell auch nicht mehr während des Laufs tragen darf, ne? Sondern dann nur noch am Schießstand. Weiß ich nicht genau, wie sich das verhält.
Und ich habe auch drüber nachgedacht, naja, eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass sich ja niemand irgendwie schlechter zeigen möchte, als er damals abgetreten ist. Außer Anastasia Kuzmina, die hat damit scheinbar kein Problem.
Ja.
Die ist ja im IBU Cup unterwegs gewesen. Aber da denke ich mir immer so, ja, vielleicht will man sich da so gar nicht mehr zeigen.
Ich glaube eher, es scheitert am Ende an der Veranstaltung selber, dass es einfach nicht veranstaltet wird und man da vielleicht nicht so den Mehrwert hintersieht. Das müsste wahrscheinlich groß aufgezogen werden vom Fernsehen oder so und dann musst du halt auch die Athleten und Athletinnen irgendwie da hinbekommen, was ja auch alles Geld kostet. Also es müsste sich irgendwo lohnen. Ich denke, daran scheitert das eher. Es gab ja mal früher Star-Biathlon in Ruhpolding. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Also ist schon einige Jahre her. Ich habe mal geguckt, so von 2005 bis 2015 mit ein paar Unterbrechungen dazwischen, wo dann auch so ehemalige deutsche Stars mit dabei waren. Ich glaube auch Rico Groß zum Beispiel dann mal oder Fritz Fischer zum Beispiel. Hier ist mir übrigens mal zum ersten Mal aufgefallen, auch dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, weil die da auch irgendwie mal zusammenlaufen mussten oder sich überkreuzt hatten. Und dann war da auch irgendwie mal Magdalena Neuner oder Kathi Wilhelm oder so mit dabei. Und die wurde dann auch von irgendeiner dieser Legenden, also von den Männern noch so richtig krass überholt, obwohl die noch ziemlich im Saft standen. Da habe ich schon gemerkt, jo, da ist schon physiologisch leider ein kleiner Nachteil für die Frauen auszumachen. Aber ich denke, grundsätzlich wäre das möglich. Und die Stars würden es wahrscheinlich dann auch irgendwie aus Spaß machen eher.
Kann ich mir gut vorstellen. Attraktiv wäre das auf jeden Fall nochmal zu sehen.
Es gibt übrigens so ein ehemaligen Rennen, ne? Also da gibt es keine große Promo für. Wir haben es auch erst so erfahren, weil uns mal da einer der Veranstalter oder so angeschrieben hatte per E-Mail.
Ja.
Das gibt es jetzt schon zum 51. Mal. Das ist aber auch immer ganz schlecht gelegen, irgendwie am letzten Weltcup-Wochenende oder so, also wo dann der ganze Fokus noch auf dem Weltcup liegt, da sind auch schon mal die ein oder anderen größeren Namen aus Deutschland noch mit dabei.
Ja, schade, dass da gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf gerichtet wird. Ne? Wäre natürlich so als Saisonabschluss so für den Fan an sich wahrscheinlich auch eine coole Aktion, dass man einfach nochmal sagt, so nach dem Weltcup wird das ausgetragen und dann ist vielleicht auch der ein oder andere TV-Sender mit dabei oder zumindest der Stream mit am Start. Aber aktuell, beziehungsweise bislang, war das ja noch nicht der Fall.
Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Frage, Hendrik.
Hallo ihr zwei, hier ist Michelle. Mich würde mal interessieren, wer war denn in der letzten Saison der älteste und die älteste Athletin im Weltcup? Und wer war wiederum jüngster Athlet und jüngste Athletin im Weltcup? Viel Spaß bei der Analyse.
Ja, vielen Dank, Michelle. Ja, das kann man ja ganz gut nachgucken im Datacenter, ne? Es gibt immer diese Event-Facts, wo dann steht, wer der älteste und die älteste ist und jüngste auch eben. Ja, bei den Herren, ich glaube, da muss man nicht lange nachgucken, ne?
Ja, Simon Eder mit 41 Jahren. Ja, der ist nicht klein zu kriegen und war definitiv der Älteste.
Ja, und dann Anastasia Kuzmina habe ich gesehen, bei den Damen ist es geworden. Es gab noch eine aus Litauen, die auch relativ unbekannt ist, die ist ein bisschen jünger gewesen.
Mhm.
Aber Anastasia Kuzmina mittlerweile auch 39 und wird im August 40. Und bei den Jüngsten, ja, da gab es einen Kroaten, Matija Legovic, der ist 18, wird wohl jetzt im November dann auch 19 und bei den Damen Inka Hammerleinen ist eine Finnin, ist im Dezember 2005 geboren, also wird auch dann Ende des Jahres noch 19. Ja, sind bislang auch nicht so groß in Erscheinung getreten, wobei der Kroate, habe ich gesehen, hat schon 3 Medaillen bei den Jugendweltmeisterschaften geholt. 2-mal Silber im Sprint, 1-mal Bronze im Einzel. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist auch, dass Julia Tannheimer in Lenzerheide Oberhof geführt wurde als jüngste Athletin, die ja auch 2005 geboren ist, also auch in diesem Jahr dann noch 19 wird. Und da ist sie ja gar nicht angetreten.
Ja, aber Julia Tannheimer habe ich auch direkt im Kopf gehabt mit ihren noch 18 Jahren. Also sie auf jeden Fall eine der Jüngsten, die auch überhaupt dann Punkte sammeln konnte. Ne? Das ist ja nochmal eigentlich eine andere Betrachtung wert. Welcher jüngste Athlet hat denn überhaupt auch Punkte sammeln können vielleicht? Ist das auch interessant?
Ja, auf jeden Fall interessant. Aber was für uns auch interessant ist an dem Punkt, dass sie da gemeldet war in Lenzerheide und Oberhof, heißt, dass man sie bei einem Ausfall von einem Athleten, beziehungsweise in ihrem Fall von einer Athletin, wahrscheinlich als Nachrückerin hätte in Betracht ziehen können, weil die wahrscheinlich dann vom DSV halt gemeldet wurde und deshalb in dieser Liste auftaucht.
Okay, clever, gut nachgeguckt. Könnte sein, dass das so gewesen ist, ne? Und es gibt ja auch übrigens dieses blau-silberne, tatsächlich gestrickte Trikot, du wirst dich erinnern, das gibt es immer für den besten über 33-Jährigen und die beste Ü33-Jährige. Und das war natürlich Taye Bö und Mona Brosson in diesem Winter.
Ja, ich glaube, Ü33 ist nicht ganz richtig, sondern 33 plus, ne? Also 33 und drüber.
Ja, okay, 33 eingeschlossen, ja.
Ja, ja, Taye Bö, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal hintereinander, also seit er eben 33 geworden ist. Ja, und Mona Brosson tritt dann in die Fußstapfen von Denise Hermann Wick. Das wurde mal von Susan Dunkley oder Claire Egan gestrickt, ne? Und wird dann immer so am Ende nochmal vergeben, weil es eben nach der Einführung des blauen Trikots kein Trikot für die Ältesten gab. Ja, eigentlich auch eine ganz witzige Sache. Nächste Frage, Hendrik, kommt von Elisabeth.
Ja, hallo, servus aus Österreich. Elisabeth ist da. Erstmal danke für euren Podcast. Auch im Nachbarland wird der sehr eifrig gehört. Und meine Frage ist, wenn jetzt die Biathlon-Saison aus ist, welchen Sport werdet ihr jetzt verfolgen? Alles Liebe.
Ja, im Sommer, also habe ich natürlich direkt ein Event im Kopf. Eigentlich zwei, aber das Größte ist natürlich die Fußball-EM. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass das ein Event ist, wo kein Weg dran vorbeigeht.
Ja, auf jeden Fall. Also das werde ich mir natürlich auch geben. Generell so Fußball ist was ich immer noch so, zumindest die Ergebnisse verfolge oder Tabellenstände oder Highlights auch immer mal wieder angucke oder Transfers und so. Also als Kind war ich auch ein übelst fußballverrückter Freak, wie jetzt vielleicht hier auch im Biathlon. Also da kann ich auch irgendwie aus Schottland, aus der dritten Liga, jeden Spieler so in jedem Verein da. Vielen Dank an der Stelle auch an die ganzen Fußballgames, die es da so gibt für die Spielkonsolen. Mhm. Ja, ansonsten natürlich auch die Olympischen Spiele in Paris in diesem Sommer, ne? Ganz klar, also Leichtathletik gucke ich auch immer sehr gerne oder vor allen Dingen natürlich die Sprints, 100-Meter-Sprints, 200-Meter-Sprints oder Staffeln. Das ist, denke ich, immer das Highlight bei Olympia, aber auch Radsport, ne? Also so Tour de France gucke ich eigentlich jedes Jahr auch immer und dann verfolge ich auch so ein bisschen noch die anderen Touren, also Giro, auch diese Klassikerrennen teilweise finde ich schon sehr interessant, da zu gucken, wer vorne mitspielt oder auch die WM-Rennen, ne, finde ich auch super interessant, Straßenrennen.
Okay.
Gerade auch die letzten Jahre wieder mehr da so reingekommen.
Ja, bei Tour de France, da schließe ich mich auch an. Also das finde ich auch immer sehr interessant. Ist ja auch dann wieder wirklich begrenzt auf einen sehr kurzen Zeitraum, wo aber ja wirklich wieder Geschichte geschrieben werden kann. Ne? Und da entstehen immer wieder coole Storys. Begeistert mich auch. Dann einfach so wie so eine gute Serie auf irgendeinem Streaming-Anbieter, dass man da die Charaktere ein bisschen verfolgt und schaut, wie entwickeln die sich? Wer holt sich heute das Trikot in der Bergwertung oder ähnlichem? Jeden Tag kann da was Neues passieren, ähnlich auch wie im Biathlon und da schalte ich auf jeden Fall auch mit ein.
Aber ansonsten auch echt viel so, also ich gucke mir relativ viel auch so einfach an den Tickern oder halt so, wo man mal eben so eine News lesen kann über verschiedene Sportarten oder natürlich auch, wenn große Boxkämpfe stattfinden oder so, bin ich auch immer mit dabei. Ja, teilweise auch so ein bisschen UFC oder so, je nachdem wer kämpft.
Ja, okay.
Und früher als Kind auch super viel Kickboxen, weil es immer dann auf der Konkurrenz lief, wo Michael Röch auch heutzutage kommentiert.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, aber ich glaube auch, das ist so eine Sportart, wo man vielleicht auch so ein bisschen persönlichen Bezug zu haben muss, oder? Also gerade so, ich will jetzt nicht sagen im Ringen, aber da gibt es ja unfassbar viele Arten, die irgendwie dasselbe machen, zumindest für meine Begriffe. Fast, aber da hast du ja auch früher schon ein paar Einblicke bekommen.
Ja, ich hatte früher mal Taekwondo gemacht als Kind, relativ lange und so und war dann auch ein bisschen mit da drin. Ja, und ich denke, daher rührt das auch noch.
Ja.
Aber gut, Hendrik, kommen wir doch jetzt mal zu dem Punkt, auf den ihr jetzt schon die ganze Zeit hier wartet. Die Hot Takes. Also wir haben ja letztes Mal auch gesagt, Henrik, ne, wir wollten über die Hot Takes sprechen und mal gucken, was haben denn wir beide, aber auch Michael Röch vor der Saison so angekündigt, was passieren wird und was ist davon eingetroffen? Ja, bei Michael Röch kann man es relativ kurz halten, gar nichts. Ne? Also er hatte ja zum Beispiel gesagt, dass Anna-Maria Lampitsch mal ein Rennen gewinnt, aber ihre beste Platzierung dieses Jahr war ein 8. und 9. Platz. David Dover holt eine Einzelmedaille bei der WM in Novo Mesto, ist auch nicht eingetroffen. Und Otto Invenius, der läuft in einem Rennen unter die Top 6. Er ist als Bester in Antols im Massenstart 10. geworden, also war nah dran. Aber für die Top 6 hat es noch nicht gereicht. Guck mal gerade bei mir hier mal rein, weil ich der Nächste in der Liste bin einfach. Ich habe mal gesagt, dass Lou Jean-Monod, ja, für die wird es in den nächsten Jahren wohl in Richtung Gesamtweltcup gehen. Würde ich sagen, kann man einen Haken dran machen, oder?
Ja, dass es so früh dann Zeit dafür wird oder die stärkste Konkurrentin fast schon wird, das hätte man wahrscheinlich nicht gedacht, aber das war schon echt ein Take, der ja definitiv ist hier in Erfüllung gegangen, kann man so sagen.
Ja, dass Hannah Kebinger in die Top 5 im Gesamtweltcup läuft, das ist auch knapp daneben gegangen dann am Ende. Selina Grotian bringt einmal eine Top 3 Laufzeit. Ja, beste Laufzeit war eine 14. Laufzeit im Massenstart von Kenmore. Aber ich denke, das wird sie sich dann nächstes Jahr holen. Anna Gantler holt sich ihr erstes Podium. Ja, war ziemlich nah, ne? Ist einmal 5. geworden. Und das ist ja auch verrückt, weil Alex hat uns das schon nach der WM in Novo Mesto so gesagt.
Hallo ihr beiden. Ja, mein Hot Take für das letzte Trimester ist eine Minimum-Top-5-Platzierung von Anna Gantler, denn sie war ja jetzt bei der WM in Novo Mesto sehr, sehr stark unterwegs, hat es insgesamt dreimal unter die Top 12 geschafft und sie hat damit auch ihre Bestplatzierung vom letzten Jahr egalisiert durch diesen 7. Platz im Massenstart. Und daher kann ich es mir einfach sehr gut vorstellen, dass sie jetzt in einem der kommenden 3 Weltcups ihre bisherige Bestleistung einstellt und sich dann vielleicht sogar mit einem 5. Platz oder besser Blumen abholen oder aufs Treppchen stehen darf.
Sehr gut an der Stelle. Johannes Dingsbö performt besser als im letzten Winter. Ja, müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Aber ich habe richtig vorher gesagt, Philipp Navrat, der holt sich sein erstes Weltcup-Podest, war ja direkt in Östersund der Fall.
Ja.
Und das auch direkt noch mit einem Sieg. Und du hast dir ja gewünscht, dass der Gesamtweltcup im letzten Rennen im Zielsprint Kopf an Kopf entschieden wird. Das bei den Damen. Ich meine, so ein bisschen hattest du ja recht, aber allerdings nicht im Zielsprint und nicht so wirklich Kopf an Kopf.
Ja, genau. Ne? Also so einen halben Haken kann man hier dran machen. Ne? Also war ja genial, dass das Ganze über die gesamte Saison wirklich im letzten Rennen erst entschieden wird. Klar, das andere war wahrscheinlich ein bisschen zu überspitzt.
Aber du hast richtig gesagt, dass Lou Jean-Monod die beste Französin im Gesamtweltcup wird, was wir ja zwischenzeitlich schon mal abgehakt hatten.
Ja.
So im Januar, wo wir gesagt haben, ja, wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Sebastian Samuelsson wird der stärkste Rivale von Johannes Tingnes-Bö, ist auch nicht eingetroffen, ganz und gar nicht.
Nee.
Und du hast ja auch gesagt, Disqualifikation durch Flurverbot wird keine Seltenheit sein. Und auch hier muss man sagen, es war eher komplett gar kein Thema, außer mal im IBU Cup.
Genau, das war auch fast die einzige Meldung, die ich jetzt so gerade im Kopf habe, dass es da mal was war. War ja dann auch das deutsche Team von betroffen. Aber so rückblickend betrachtet, war das überhaupt, also hatten die das echt gut im Griff, so zumindest das, was man von außen weiß.
Ja, also zumindest wurde nichts gemeldet, außer eben im IBU Cup einmal Simon Kaiser und David Zobel, die da erwischt wurden, in Anführungszeichen, wo sie aber auch nicht wussten, wo kam das genau her. Und dann während der Saison hast du noch gesagt, dass Benny doch nicht aufhört. Ja, da können wir jetzt leider auch keinen Haken dran machen.
Genau.
Und ich habe noch gesagt, dass Anastasia Kusmina bei der Europameisterschaft floppen wird. Und da würde ich schon einen Haken dran machen.
Ja, das ist schon so eingetroffen.
Larissa, die denkt aber direkt einen Schritt weiter, Hendrik, und will direkt von uns wissen, was denken wir denn für den nächsten Winter?
So, meine Frage lautet, was sind eure Hot Takes für die nächste Saison? Meine persönlichen Hot Takes sind, dass Lampe das erste Mal aufs Podium laufen wird, Eric Perrault die U25-Wertung gewinnen wird und dass Justus Strelow seine erste Einzel-Goldmedaille gewinnt. Und dazu wäre es interessant, nach der Saison nochmal auf die Hot Takes zurückzublicken und zu gucken, was war akkurat und was hat gar nicht gestimmt.
Ja, also gar nicht so schlecht, ihre Hot Takes, finde ich. Lampic muss man eigentlich mal rausnehmen aus den Hot Takes, weil da ist eher so die Frage, wann.
Genau, ja. Ich habe auch ein paar Sachen mir überlegt und gedacht, naja, so hot sind die gar nicht mehr. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, oder bei den Hot Takes war ja eigentlich die Grundidee, dass man so ein Szenario überlegt, was mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren wird, aber dann, wenn es dazu kommt, die krasseste Überraschung fast schon ist.
Ja, also wenn man da gewettet hätte, dann wäre man danach auf jeden Fall reich und könnte dann auf jeden Fall auch Biathlon aus St. Moritz oder so jedes Mal gucken.
Ne? Ja, genau.
Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Und einige haben es auch so ein bisschen ausgelegt, ja, ich tippe hier einfach mal.
Genau, ja. Aber es ist auch schön, wenn es sich dann irgendwie auch ein bisschen anders entwickelt hat, wie eigentlich so der Grundgedanke war. Und dementsprechend habe ich zum Beispiel aufgeschrieben, naja, dass Lou Jeanmonod den Gesamtweltcup gewinnt, das sicherlich kein Hot-Take mehr ist.
Ja, klar, jetzt könnte man sagen, dass das Niveau bei den Damen sehr hoch ist und deshalb vielleicht dann auch hot jetzt schon vorherzusagen.
Ja.
Aber klar, da gebe ich dir auch recht, also so überraschend ist das jetzt nicht. Was Larissa sagt mit Justus Strelo, sie meint, glaube ich, auch eher Weltcupsieg jetzt einfach mit einer Goldmedaille dann auch. Mhm. Also holt sich seinen ersten Weltcupsieg oder dann eben WM-Sieg, wie auch immer. Finde ich schon relativ hot, ne? Weil er war zwar einmal auf dem Podest jetzt auch am Anfang, aber eben sonst noch nicht so nah dran. Von daher kann man das doch schon unterschreiben, wenn er sich auf einmal einen Sieg holen würde. Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, dass Selina Grotjan durchstartet nächsten Winter und sich mindestens 3 Podestplätze holt. Da bin ich mal gespannt, aber das könnte ich mir echt gut vorstellen. Und sie hat ja auch Eric Perrault noch angesprochen, der sich die U25-Wertung sichert, wo ja nächsten Winter auch noch Tommaso Giacomel weiter mit dabei ist, der sicher auch ein großer Favorit auf das U25-Trikot wieder ist. Ich glaube aber auch so, Eric Perrault, der wird nächstes Jahr durchstarten und generell diese Generation um ihn, also er ist ja noch 22, ne? Giacomel ist 23, die werden jetzt dieses Jahr beide noch ein Jahr älter. Danilo Riedmüller ist 24, Niklas Hartwig ist jetzt 24 geworden. Also ich denke, diese Generation, die könnte nächstes Jahr vielleicht wirklich oben mitmischen, also Richtung Top 10, Top 5 vielleicht sogar der ein oder andere. Und ich denke auch Eric Perrault generell, also der wird mal richtig fies.
Ist auf jeden Fall gut vorstellbar. Ich habe hier noch einen, der ist dann eher auch nur so lauwarm, dass Dylan Greid im Prinzip ein Comeback macht auf Platz 2 im Gesamtweltcup. Dann habe ich noch aus dem deutschen Team, dass Franziska Preuß nächste Saison 4 Einzelsiege einfahren wird.
Wow, ja, das ist krass.
Also das ja geht schon in die Richtung sehr hot, aber ich glaube, das ist möglich. Ne? Und Justus Strelo habe ich hier auch noch aufgeschrieben. Der blickt nämlich danach, nach der nächsten Saison, auf eine Trefferquote über 94% zurück.
Das wäre auf jeden Fall Wahnsinn. Hängt aber auch so ein bisschen immer mit den Bedingungen ab. Ne? Also,
ja, klar.
Wenn du Jahre hast, wo sehr viel Wind ist am Skischuh, dann wirst du das nicht schaffen. Er hat ja jetzt einen neuen Rekord gebrochen, haben wir letzte Woche gesagt. Aber es gibt Jahre, da kommt der beste Athlet noch nicht mal über 90%. Ne?
Klar, muss man immer berücksichtigen. Aber ja, ich meine, wenn es so wird wie diese Saison, der Grad wird ja immer schmäler dann. Ne? Und dann vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Wer weiß.
Ja, warten wir mal ab. Nächsten Winter sind wir dann schlauer. Und wie Larissa schon gesagt hat, gucken wir dann nochmal, ob es akkurat war oder nicht. Und jetzt gehen wir weiter. Michael Rösch hat es sich ja letzte Woche gewünscht, dass wir mal die Tippspielsiegerin einladen und mal hören, wie hat sie denn getippt? Ne? Pauline ist es geworden am Ende. Und sie hat sich sofort bereit erklärt, hier mitzumachen, als wir sie angefragt haben. Mhm. Und deshalb, Leute, lernt ihr jetzt, wie man Tippspielsiegerin wird.
Ja, also spitzt die Bleistifte, schreibt mit. Pauline verrät die Geheimnisse.
Auf die Runde.
Hallo Pauline.
Hallo.
Pauline, du kommst hier gerade in den Genuss, mit uns eine Podcast-Folge aufzunehmen, wie die Biathlon-Stars. Also, wie fühlt sich das jetzt an nach den ersten Sekunden?
Oh, crazy.
Ja?
Cool, auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
Ja, wir sind natürlich neugierig, was du zu erzählen hast, mit dem Erfolg, den du im Gepäck hast. Aber erzähl uns erstmal, wo erwischen wir dich denn gerade?
Ich bin gerade in Leipzig, in meiner Wohnung. Ich studiere hier.
Willst du uns erzählen, was du studierst?
Ich studiere Meteorologie.
Wow.
Im Master jetzt.
Also das ist ja was ganz Besonderes. Also wie kommt man auf sowas?
Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ja, so Physik und Mathe fand ich eigentlich dann schon in der Schule ganz gut. Und dann hat mir meine Musiklehrerin erzählt, dass wenn sie nicht Lehrerin geworden wäre, hätte sie Meteorologie studiert. Und dann habe ich nochmal mehr drüber nachgedacht und dachte mir, klingt ganz spannend. Kann ich ja mal machen. Ich weiß eh nicht, was ich anders machen soll.
Ja gut, interessant. Also schon verrückt, aber geiler Weg auf jeden Fall. Aber lass uns doch mal über deinen Erfolg des Winters sprechen. Ja, du bist ja extra Runde Tippspielsiegerin 2024. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Hast du denn mittlerweile schon realisiert, was du da erreicht hast?
Es ist immer noch schwer, es zu realisieren. Es war natürlich mein großer Traum, mal ein Biathlon-Tippspiel zu gewinnen. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass das mal geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall ein großer Erfolg, kann ich dir aus Erfahrung selber berichten. Was hast du denn vorab so von deiner Tippspielsaison erwartet, als du losgelegt hast?
Ja, ich wollte eigentlich gern mal so Top 50 oder Top 10. Ja, bei der ARD habe ich es, glaube ich, nur so Top 300 geschafft.
Das ist schon gut.
Ja, so gewinnen hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte mir, es wäre natürlich cool. Aber ja, es war ja auch immer trotzdem noch viele andere vor mir und so.
Bei dem großen Teilnehmerfeld war das auf jeden Fall schon ein starkes Ziel, was du dir vorgenommen hast. Aber die erste Hürde, die war ja schon vor Saisonstart, diese Bonusfragen zu tippen. Und damit hast du ja am Ende auch überhaupt erst deinen Titel holen können. Nimm uns doch mal mit, wie bist denn du da vorgegangen?
Also ich habe halt so überlegt, wer halt in der Saison davor gut war und weiß ich, ob ich denke, dass die nochmal gut sein werden oder ob die das wiederholen können. Also das Johannes Dingesbö, Erster wird, das ist ja schon so quasi der Standardtipp. Dann habe ich zum Beispiel überlegt, dass der Stolheim Lagreit jetzt dreimal Zweiter war. Und da dachte ich, diesmal wird er nicht Zweiter. Okay. Ich hatte ihn dann auf drei. War ja fast richtig auch, aber ja, und dann habe ich halt noch so ein paar andere, dann, die halt gut waren. Ja, und bei den Frauen habe ich dann auch überlegt, wer so gut war. Und da habe ich mir gedacht, wie Totzi, die könnte es dieses Jahr machen. Ja, und dann noch so ein paar Außenseiter habe ich dann auch so gedacht, was so cool wäre, wenn die in die Top 5 wären. Aber ich hatte eigentlich auch nicht wirklich gedacht, dass sie da reinkommen. Aber ich habe sie trotzdem mal mit reingedrückt. Zum Beispiel hatte ich Juni Arne Kleif auf 5.
Ah, wow, ja.
Ja, aber das war auch eher so ein, das fände ich cool. Aber ja.
Okay, also grundlegend so die letzte Saison als Referenz irgendwie mit hinzugenommen. Aber hast du auch vielleicht so die Sommer- oder auch Preseason-Ergebnisse in deinen Überlegungen mit einbezogen?
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich habe dann auch in eure Beiträge geguckt, wie die so da abgeschnitten haben. Und habe ich auf jeden Fall, glaube ich, auch mit einbezogen gehabt.
Okay. Dann wollen wir jetzt natürlich auch von dir lernen. Ne? Lass uns doch mal reingehen in so ein Rennwochenende. Jetzt einfach mal als Beispiel ganz wild. Sprint Frauen hoch Vilsen steht auf dem Programm. Ja, ist das erste Rennen des Wochenendes. Wie gehst du denn dann an so einen Tipp ran? Also was machst du so als erstes?
Ich überlege dann, so ein paar Namen habe ich dann meistens schon so im Kopf, wo ich denke, dass die in die Top 5 laufen könnten. Dann überlege ich natürlich auch, wie die in der Weltcup-Woche zuvor abgeschnitten haben, wenn es halt schon eine gab. Dann überlege ich dann meistens bei den Namen, die ich schon im Kopf habe, wo ich die dann in den Top 5 sehe. Und dann muss ich meistens noch ein bisschen auffüllen. Dann gucke ich mir meistens in der IBU-App dann an, was die für Platzierungen hatten. Und dann bei Sprint zum Beispiel tippe ich dann laufstarke Personen, die halt auch einigermaßen gut schießen auf jeden Fall. Ja, und dann überlege ich halt dann noch, wer da die restlichen Plätze, die ich noch nicht ausgefüllt hatte, dann ausfüllen könnte.
Also das heißt, Datacenter guckst du dir nicht an, sondern eher die IBU-App.
Genau.
Und gibt es denn sonst noch irgendwas, was du dann in deinen Tipps berücksichtigst?
Eigentlich nicht wirklich. Also ich gucke dann immer auch jetzt so zum Ende der Saison dann, wie die Allgemeinheit in der Disziplin bisher abgeschnitten haben. Ja, ich denke mir dann immer, wenn die Rennen anfangen, ich hätte ja auch mal noch das Wetter oder die Bedingungen mit reinnehmen können. Aber das vergesse ich dann meistens während des Tipps, dass man das vielleicht mit reinnehmen sollte. Ja, aber klappt trotzdem meistens ganz okay mit den Tipps, auch wenn ich das nicht mit reinnehme.
Ja, Wetter natürlich sehr, sehr entscheidend dann jetzt auch gewesen. Aber es hat ja auch jeder so sicher, ja, mal mehr oder mal weniger Sympathien für Athleten und Athletinnen. Das ist ja ganz normal. Konntest du das auch bei deinen Tipps irgendwie ausblenden oder war das gar kein Thema bei dir?
Ich bin besser geworden da drin, das auszublenden, aber manchmal rutscht halt dann schon noch so ein Tipp rein, wie ich es gern haben würde. Die sind halt dann meistens nicht so gut. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt bei den letzten beiden Rennen hätte ich Ingrid Landrut-Magtandrevold getippt und auch Stolheim Lagreit, obwohl ich eigentlich mir schon dachte, die werden wahrscheinlich jetzt nicht auf einmal super gut werden und die letzten Rennen jetzt nicht auf einmal komplett anders sein. Aber ich dachte mir, vielleicht passiert ja doch. Ja, ist ja dann nicht, aber ja, ich versuche das schon dann eher so auf die Statistiken zu basieren mehr, weil ja, wenn ich so tippe, wie ich das gern hätte, dann funktioniert das meistens nicht.
Ja, okay. Ja, kennt man, glaube ich. Aber dann kommt ja nach so einem Sprint zum Beispiel jetzt das nächste Rennen, meistens Verfolger oder Massenstart oder was auch immer. Ist denn bei dir dann schon die ganze Weltcup-Woche vorab getippt oder passt du jeden Tag, also aktuell am Renntag auch an?
Ich tippe das dann Rennen für Rennen immer.
Ja,
weil also ich gucke dann halt auch auf die anderen Rennen, die davor waren in der Weltcup-Woche und so. Eigentlich ist meine Devise auch, wenn ich einmal getippt habe, dann nichts mehr ändern, weil dann ärgert man sich nur. Ja. Aber die verfolge ich dann doch auch nicht immer.
Aha.
Und also ich glaube, ein paar Mal habe ich mich auch geärgert, aber häufig ging es auch gut oder hat halt keinen Unterschied gemacht, weil ich dann für beide keine Punkte bekommen hätte oder so.
Hast du jetzt gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, also Ingrid Landmark-Tandrevold und Stühleholm Lagreit sind anscheinend so ein bisschen deine Favorites. Gab es denn auch so Athleten oder Athletinnen, die du immer gesetzt hast in bestimmten Formaten?
Also Johannes Dingeswö hatte ich, glaube ich, so gut wie immer drin auf jeden Fall. Dann hatte ich, glaube ich, auch Ressas Boucher die meiste Zeit mitgetippt. Ja, halt die Athleten, die dann halt auch stark waren, die habe ich dann halt auch meistens mit drin gehabt. Ja, aber sonst Tanzwelt hatte ich dann auch. Hätte sie eigentlich auch meistens mit drin, glaube ich.
Was glaubst du jetzt so rückblickend betrachtet, wie viel Anteil hatte Glück an deinem Erfolg?
Ja, gute Frage. Schon ein bisschen, denke ich. Also es ist ja natürlich immer Glück und so. Und die Athleten machen ja dann auch nicht immer das, was man will. Oder was sie selber wollen wahrscheinlich auch. Also manchmal tippe ich auch eher nur so aus dem Bauch heraus. Und ja, das ich denke schon mindestens 60%, würde ich sagen. Okay.
Aber wir wollen natürlich jetzt auch wissen, wie man so Tippspielsiegerin wird, ne? Und dazu müssen wir natürlich jetzt auch dein Fanverhalten hier mal analysieren. Erzähl uns doch mal, seit wann bist du denn überhaupt schon Biathlon-Fan?
Also ich habe auf jeden Fall schon, seit ich klein war, immer mit meinen Eltern geguckt und so und habe dann natürlich auch so ein bisschen nachgespielt.
Ja, klar.
Ja, und dann habe ich das Interesse ein bisschen verloren und habe dann nur immer mal so reingeguckt, wenn es halt gerade im Fernsehen drauf war oder so. Und dann so seit 2020 bin ich wieder voll drin und sehr invested meistens und versuche eigentlich alle Rennen zu gucken, wen ich kann.
Und weißt du noch, warum das dann plötzlich wieder so entfacht ist bei dir, so diese Begeisterung zum Biathlon?
Meine Schulfreundin und ich haben dann auch so ein internes Tippspiel auch gehabt und so, wo ich dann auch mit drin war. Und dann musste ich mich natürlich auch wieder mehr informieren und so. Und dadurch ist es dann wieder so mehr geworden und dann halt auch so durch Athleten wie zum Beispiel Stühleholm Lagreit, der dann da so auf einmal da war und so mega abgeräumt hat und so.
Ja, kann man natürlich nachvollziehen. Aber so Fernsehen ist ja das eine, ne? Aber bist du dann auch schon mal zu Besuch bei Weltcuporten im Winter?
Ja, also letztes Jahr in Oberhof zur WM war ich dann das erste Mal live dabei. Irgendwann war ich schon mal als ganz kleines Kind, habe ich letztens in einem Fotoalbum gesehen. Mhm. Aber da habe ich das erste Mal so wirklich mitbekommen und war da dann zweimal da. Und dann war ich dieses Jahr in Oberhof noch einmal mit Freundinnen und dann war ich auch in Oslo dieses Jahr zu den Einzelrennen dann, ja.
Okay, ja, natürlich ziemlich cool in Oslo, glaube ich zumindest. Was fandst du besser, ins Oslo oder Oberhof?
Ich glaube Oslo. Oberhof war zwar auch die Stimmung cool, also in Oberhof war ich dann dieses Jahr an der Strecke wieder. Letztes Jahr war ich aber auch mal auf der Tribüne, deswegen, also auf der Tribüne in Oslo fand ich letztes Jahr so, lala.
Echt?
Ja, die waren alle nicht so drin wie ich irgendwie. Mhm. Die haben auch meistens alle erst erkannt, was das für Athleten waren, wenn der Stadionsprecher dann irgendwann mal was gesagt hat oder so. Ja, und in Oslo fand ich das irgendwie schon cooler auf der Tribüne als in Oberhof auf jeden Fall. Auch wenn die Stimmung irgendwie an der Strecke, glaube ich, trotzdem immer noch viel besser ist als auf der Tribüne und so. Irgendwie fand ich die Atmosphäre einfach super gechillt und schön und so. Und natürlich, da laufen ja dann die Athleten auch ganz vorne an der Tribüne dann alle lang. Mhm. Da konnte man dann auch schön ein paar Fotos von nahen Knipsen.
Und dann noch ein Sieg von Stühler und von Ingrid, ne?
Ja, genau.
Besser hätte es ja nicht laufen können.
Das stimmt, ja.
Aber Pauline, aus persönlicher Sicht oder aus persönlichem Interesse auch, wie hast du überhaupt die Extra-Runde gefunden?
Puh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung so wirklich mehr, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht damals irgendwie Stöhler oder so irgendwas repostet hat oder
kann sein.
Oder irgendwelche Athleten, ja. Und dass ich dann dadurch gefunden habe und dann halt auch es weiter verfolgt habe dann.
Ja, sehr nice. Jetzt ganz schnell, das Erste, was dir einfällt, welche unserer Posts findest du am besten? War sehr schnell.
Ich glaube, so die Gesamtübersichten, so nach den Weltcup-Wochenenden und so, wo dann halt die einzelnen Disziplinen und so und auch dann, wer so im Schießen und Laufen am besten ist und sowas.
Okay, wir sind ja auch jetzt hier zwei Tippspiel-Weltmeister unter uns. Ne? Ich habe 2021 das ARD-Tippspiel gewonnen und habe dafür ja ein Taschenmesser unter anderem bekommen. Ne? Die Jahre zuvor gab es immer VIP-Tickets zu Weltcup-Reisen. Aber ja, in den Genuss bin ich nicht mehr gekommen. Aber was fandst du denn jetzt besser? Das Interview mit uns als Preis oder hättest du jetzt lieber das Taschenmesser gewonnen?
Nee, ich glaube, das Interview finde ich schon besser.
Ah, okay.
Auf jeden Fall, ja.
Ja gut, das freut uns natürlich. Und ja, Pauline, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ne? War sehr interessant, das mal zu hören. Und glaubst du, kannst deinen Titel nächste Saison verteidigen?
Ah, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich dann auch mal mehr aufs Wetter gucke, vielleicht bin ich dann noch besser.
Ja, dann vielen Dank, mach's gut und wir sehen oder hören uns. Ja, was für ein Erfolg, oder? Also da würde ich doch den Gesamtweltcup-Sieg, wenn ich jetzt Lisa Vitozzi wäre, direkt gegen eintauschen. Also ich jetzt ja, nicht, klar. Weil ich hab's ja schon mal gewonnen, ne? Aber an deiner Stelle, Hendrik, ne, würde ich es mir überlegen.
Ja, ich überlege mir das. Aber es ist auch echt auch wirklich, wie du schon sagst, eine verrückte Leistung auch irgendwo, wenn du überlegst, wie viele Leute da mitgemacht haben. Ich meine, in deinem Fall war es ja nochmal krasser, muss man hier auch nochmal unterstreichen. Bei dem riesigen Tippspiel, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Auf jeden Fall, ist so.
Kindergeburtstag hier für dich, aber das muss man auch erstmal machen und total verblüffend ist ja auch, dass einfach diese Bonusfragen, die man ja am Anfang der Saison eigentlich mit dem Vorwissen der letzten Saison irgendwie tippen muss, auch aus dem Bauch heraus irgendwie, und dass die dann am Ende entschieden haben. Ja, sehr verrückt.
Lass uns weitermachen, Hendrik, mit der nächsten Frage.
Hallo Ron, hallo Hendrik. Mich würde interessieren, wie viel Zeit ihr jeweils pro Woche in den Podcast, die ganzen Vorbereitungen, Instagram, Posts, Statistiken und alles, was dazugehört, so steckt.
Hey, hier ist Marie. Ich wollte fragen, wie viel Zeit ihr in euren Podcast investiert, denn ihr seid immer mega aktuell. Eure Stories, der Podcast, die Bilder, die Reels und die Statistiken sind immer mega gut aufbereitet. Deswegen meine Frage, wie viel Zeit investiert ihr da rein und wann macht ihr das? Liebe Grüße.
Bonjour. Zunächst möchte ich mich kurz der allgemeinen super positiven Meinung anschließen. Ich feiere euren Podcast echt extrem und finde es formidabel, wie viel Leidenschaft ihr in Biathlon investiert. Und das ist eigentlich auch schon meine Frage. Wie viele Stunden verbringt ihr denn pro Woche mit der extra Runde? Weil egal wann etwas passiert, ihr habt ja eigentlich immer sofort einen Post, eine aufwendige Grafik, Statistik oder Information zur Hand. Beste Grüße.
Ja, vielen Dank. Das waren Franziska, Marie und Marlene, beziehungsweise auch in der Reihenfolge. Marlene besser bekannt als Miemlandslag, ne? Also berühmte Meme-Seite.
Ja.
Und das war ein großes Thema, ne? Also da haben wir echt viele Fragen zu bekommen. Wir hatten ja diesen Fragesticker in Instagram drin und echt viele haben uns das geschrieben und danach gefragt. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden erstmal zwischen Winter und Sommer, aber vor allem auch welcher Winter, ne? Also ich sag mal, der erste Winter war jetzt noch nicht so wie zum Beispiel der letzte.
Ja,
oder definitiv. Auch der vorletzte oder vorvorletzte. Also es hat sich ja über die Jahre auch immer weiter gesteigert. Aber ich würde mal sagen, in den Weltcup-Wochen, also jetzt wirklich dieser Block, wo auch die Rennen sind, ja. Ja, da muss ich schon sagen, sind es bei mir wirklich 10 bis 14 Stunden am Tag gewesen diesen Winter, ne?
Ja, aber am Tag muss man unterstreichen, ne?
Also 7 Tage die Woche wirklich, ja.
Ja, genau. Ja. Habe ich mir auch so überlegt. Also grundsätzlich, wie war so eine Woche gestaltet? Fangen wir bei dieser ersten Woche an, wo es eben noch montags nichts nachzubereiten gab. Ja, dann ist es ja meistens so, dienstags oder mittwochs ist dann das erste Rennen. So, und dann bis Sonntag ja eigentlich volles Programm, ne? Also von 7 Uhr morgens bis ja eigentlich abends, dass man sagt, so jetzt muss ich aber auch mal irgendwie abschalten jetzt muss ich ins Bett, sonst komme ich morgen nicht klar mit dem Tag. Also da ist man schon rund um die Uhr echt am Start, ja.
Ja, ich würde auch sagen, so Sonntag und Montag waren immer so die heftigsten Tage, ne? Also sonntags, wo dann die letzten Rennen sind, dann haben wir meistens aufgenommen. Folge teilweise noch geschnitten dann, was ja auch nochmal echt 3-4 Stunden dauert, würde ich sagen. Und dann kommt Montag nochmal so die Nachbearbeitung, ne, mit den ganzen anderen Sachen, die wir dann eben noch machen.
Genau.
Dann würde ich aber sagen, dass Dienstag, Mittwoch meistens wieder so ein bisschen runterfährt. Mhm. Und dann auch Donnerstag, Freitag, wo jetzt, ich sag mal, meistens ein Sprint ist oder ein Einzel oder sowas, ein Rennen, da ist es jetzt auch noch nicht ganz so krass. Aber du bist halt auch immer irgendwie auf Sendung, ne, dass du halt die ganze Zeit guckst, passiert was oder passiert nichts. Und man muss auch sagen, möglich ist es ja eigentlich auch nur durch Funk so wirklich geworden, ne?
Gerade wo das in den letzten beiden Wintern auch nochmal so das Niveau gefühlt nochmal mehr geworden ist. Ja, das war schon sehr hilfreich dann.
Und im Sommer pendelt das Ganze natürlich auch etwas zurück dann jetzt. Also ich würde sagen, jetzt vielleicht noch nicht so ganz extrem. Also es sind jetzt keine 10, 14 Stunden mehr so richtig am Tag. Obwohl die Tage habe ich auch noch teilweise. Aber jetzt pendelt es schon wieder ein bisschen zurück. Und Instagram nimmt auch deutlich mehr Zeit ein als der Podcast. Und man muss ja auch sagen, dass Instagram noch nicht mit zu Funk gehört, ne?
Stimmt auch, ja. Und natürlich zum Podcast gehört ja auch nicht nur einfach die ganz normale Aufnahme hier, die anderthalb Stunden, die wir jetzt sprechen und dann die Nachbearbeitung, sondern man muss ja auch irgendwie gucken, ja, was erzählen wir, ne? Und dann im Winter natürlich sind wir ja auch die sportlichen Fans, die das betrachten, ist dann auch irgendwo Hobby mit dabei, ne, dass man eben auch einfach die Rennen mitbekommt. Aber darüber sprechen wir ja dann auch, ne? Und das gehört ja dann auch irgendwie mit zu dieser Zeit.
Und ich denke, was aber auch gut ist, jetzt wurde eben gesagt, so wir hauen immer direkt die News raus oder so, die aber auch meistens ja in einem gewissen Zeitraum stattfinden. Ne? Also ich sag mal nach 16, 17, 18 Uhr, da kommen keine News mehr rein meistens.
Genau, das konnte man auch über die Jahre eigentlich recht gut analysieren, wann dann irgendwie ja so die Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel kann jetzt ein Athlet im Sprint doch nicht starten, also ne, dann ist das vielleicht so am Vormittag 19 Uhr oder so, dann könnte man vielleicht damit rechnen, also dann sollte man auf jeden Fall hier am Start sein. So Timeslots haben wir eigentlich dann immer wieder im Auge gehabt und ja, aber grundsätzlich so im Winter ist man eigentlich dann immer ja doch 24/7 auf Sendung gewesen, ne? Auch wenn man nichts geteilt hat oder so, aber dennoch hat man ja immer aufgepasst, wo kann was vielleicht kommen, auch dann international betrachtet natürlich auch, also da ist man schon sehr, sehr eingebunden.
Ja, also man muss auch wirklich festhalten, das ist hier kein Job eigentlich für zwei Leute, ne? Das machen andere mit 4, 5, 6, 7, 8 Leuten oder sowas. Und wir müssen ja selber sagen, wir haben ja persönlich noch viel größere Ideen. Ne? Also das scheitert aber meistens dann an der Kapazität entweder,
ja.
Also weil wir zu wenig sind oder dann an den Rechten, weil wir keine Rechte daran bekommen oder haben, ne? Sei es an Videomaterial oder sonstigen Dingen, einfach Fotos, wie dem auch sei. Oder natürlich auch am Budget.
Ganz klar.
Also einige Sachen, die man verwirklichen will, die kosten eben Geld. Wenn man das nicht hat oder auch nicht privat dann bezahlen will aus der eigenen Tasche, dann geht's nicht. Ne?
Ganz genau so ist es.
Aber ich glaube auch, was wichtig dabei ist, es fühlt sich für mich jetzt nicht so wirklich an wie Arbeit. Ne? Also ich habe schon andere Jobs gemacht, auch als Ingenieur zum Beispiel in der Vergangenheit, 3 Jahre lang oder so. Und da weiß ich, haben sich weniger Stunden deutlich anders angefühlt, als es heute der Fall ist. Obwohl ich auch nebenbei immer viel gearbeitet habe, noch in der Werbung oder so, dann eben im Marketing. Aber trotzdem, das ist hier schon komplett anders vom Gefühl einfach her.
Kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen, wenn man dann drüber nachdenkt. Ja, das ist irgendwo das Hobby, was jetzt hier dann, ja, doch dann zum Beruf halt irgendwie wird. Es ist ja fast schon deine Berufung, wenn man sich überlegt, was du immer so alles parat hast. Ja, von daher hast du ja da wahrscheinlich auch das gefunden, worin du total aufgehst, ne?
Ja, und ich gehe jetzt auch auf, wenn ich mir hier den Gesamtweltcup-Stand nach altem System angucke, Hendrik. Altes System bedeutet, es gibt Punkte wieder für die Weltmeisterschaften, es gibt die Streicher für die zwei schlechtesten Ergebnisse eines Athleten oder einer Athletin in der Saison und es gibt weniger Punkte, das heißt für einen Sieg zum Beispiel dann nur noch 60 statt 90 Punkte. Und wenn man da mal raufguckt, dann wirbelt das schon viel durcheinander, ne? Also gerade bei den Damen, muss man sagen. Bei den Herren jetzt nicht so wirklich, aber bei den Damen, da passiert einiges. Da ist dann auf einmal Gilles Simon nämlich Zweite und Lou Jeanmonod und Ingrid Landmark-Tandrevold, die verlieren mächtig an Boden. Liegt natürlich daran, dass eine Gilles Simon bei den Weltmeisterschaften ordentlich aufgedreht hat.
Ja, wobei Platz 2, 3 und 4 sind auch sehr, sehr eng beieinander.
Ja.
Und auch der Abstand zu Lisa Vitozzi ist dann gar nicht so groß. Aber das hätte auf jeden Fall die Gesamtweltcup-Siegerin nicht geändert.
Genau, auch bei den Männern wird sich da logischerweise nichts ändern, weil Johannes Dinges-Bö ja auch bei den Weltmeisterschaften aufgedreht hat. Also da verraten wir nicht zu viel. Was interessant ist, ist, dass Endre Strömsheim da 3 Plätze verliert, weil der bei den Weltmeisterschaften ein Rennen verpasst hat und da auch nicht gut war. Aber ja, im Detail könnt ihr euch das Ganze dann nochmal bei uns angucken in den nächsten Wochen. Und dann haben wir noch eine Frage bekommen von Nadja, wie viel verdient denn eigentlich ein deutscher Biathlet? Und da muss man ja sagen, das ist wirklich unterschiedlich.
Ja, klar. Also grundsätzlich geht es ja erstmal darum auch, wie gut ist der Biathlet oder die Biathletin, wo kann er sich platzieren, wie viel Erfolg hat er ja auch in der Saison, denn es gibt ja Preisgeld für die vorderen Platzierungen. Und da kann man den ein oder anderen Euro sammeln, definitiv.
Klar, aber so ein Gehalt von einem Biathleten, nenne ich es jetzt mal, setzt sich ja nicht nur aus dem Preisgeld zusammen, sondern es gibt da auch Sponsorengelder noch dazu oder die werden dann eben noch von der Bundeswehr, von der Polizei oder vom Zoll supportet, je nachdem, wo sie dann meistens angestellt sind eben noch. Ich denke, das wird ja ein ganz normales Gehalt sein, was man sich dann auch in den Tariftabellen angucken kann, wenn man die da irgendwo eingruppiert. Also das ist öffentlich einsehbar. Ja, weiß ich gar nicht genau, was kommt da netto raus. Ich weiß auch nicht, ob die alle verbeamtet sind, wahrscheinlich nicht. Ich schätze einfach mal 2.500 bis 3.500 Euro netto im Monat oder so, sicherlich schon mal als Grundgehalt. Dann kommt das Preisgeld hinzu. Wenn wir da mal reingehen, Benny Doll hat am meisten verdient bei den Männern jetzt letzten Winter mit 121.700 Euro. Aber dazu muss man eben auch abräumen. Ne? Hat ja auch einen 3. Platz bei den Weltmeisterschaften geholt. Weltmeisterschaftsrennen geben auch nochmal mehr Geld als jetzt Weltcuprennen. Und es ist auch wichtig, dass du bei den Staffeln dabei bist und da auch vorne platziert bist, weil die ja auch immer nochmal ein paar tausend Euro geben für die Top 8.
Genau.
Bei den Damen ist Vanessa Vogt auf der 8 mit 134.000 Euro circa. Also hat sogar ein bisschen mehr verdient als Benny Doll, damit beste Deutsche in den Preisgeldern. Und Arndt Peiffer hat uns ja mal verraten, dass man die Sponsorengelder so ungefähr doppelt wie das Preisgeld rechnen könnte.
Wow, okay.
Also bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich könnte mir vorstellen, es ist ein bisschen mehr. Ne? Also ich denke schon, dass so eine Dorothea Wierer oder auch ein Johannes Dingesbö, die werden sich auch ein bisschen mehr fragen können als jetzt, ja, ich nehme jetzt einfach mal hier Jakob Fack oder so, ne?
Ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Aber da muss man ja auch dazu sagen, da gehen natürlich auch noch Steuern von ab, ne? Von dem Preisgeld, das wird ja noch versteuert. Also es ist nicht so, als hätte Benny jetzt dann nur wegen dem Preisgeld 121.700 Euro Ching Ching auf das Konto gekriegt, sondern da gehen ja noch ein paar Steuern von ab. Aber dennoch eine betrachtliche Summe. Wenn man aber mal ein bisschen weiter runter guckt, dann bekommt man ja eigentlich auch schon so ein bisschen das Gefühl, ja, dass das Ganze auch echt ein hartes Business ist, ne? Weil man muss ja auch dazu sagen, Benny macht ja jetzt nicht nur die eine Saison so und ist dann gut und verdient dann auch dementsprechend Preisgeld, sondern da steckt ja auch der ganze Sommer drin und dann natürlich seine Erfahrung über die ganzen Jahre.
Genau, und wenn man auch mal weiter runtergeht, was du gerade meintest, dann ist hier zum Beispiel ein David Zobel mit 17.000 Euro circa, ne? Im Weltcup, klar, der hat noch im IBU Cup dann ein paar Mark abgeräumt, aber im Großen und Ganzen, wenn du jetzt nicht irgendwo vorne mitspielst und gar nicht erst im Weltcup bist oder nur im IBU Cup unterwegs bist und da vielleicht auch nicht so eine große Rolle spielst, dann wirst du da auch nicht so viel verdienen und du machst das vielleicht maximal 10 Jahre, vielleicht dann auch, ja, 6 bis 10 Jahre auf absolutem Top-Niveau, wo du halt abräumen kannst. Und dann musst du dich danach ja auch wieder umorientieren. Du hast erstmal eventuell kein Studium, du hast keine Ausbildung oder so. Also so viel ist das am Ende gar nicht, ne? Ich meine, Benny hat jetzt vorgesorgt, er hat ein Studium, geht aber jetzt nochmal studieren und ich denke, der muss sich auch keine Sorgen großartig machen, so ein großer Athlet, wie er es war. Aber wenn du halt nicht ganz oben mitgespielt hast, dann wird das schon tricky hier im Biathlon.
Und da kommt ja auch das deutsche System wieder ins Spiel, dass das recht schön organisiert alles ist. Also die Athleten und Athletinnen können sich da auf ihren Sport konzentrieren, bekommen dann eben dieses Gehalt von den Behörden, damit sie einfach dann zumindest für die Zeit gut aufgestellt sind. Anders ist das ja bei anderen Nationen. Zum Beispiel haben wir ja schon mal thematisiert mit Patrick Oberegger, dem Trainer aus Norwegen. Oder gab es ja auch im Fernsehen dann Berichte drüber. Da geht es ja wirklich ums Überleben. Also da gibt es diese ganzen zusätzlichen Zahlungen oder dieses Grundgehalt, möchte ich es mal nennen, diese Unterstützung gibt es da nicht von irgendwelchen Verbänden. Und da bist du halt wirklich auf Top-Platzierungen angewiesen, damit du dann auch irgendwie Sponsoren bekommst und damit du auch dann ja dein Geld bekommst.
Ja, es gab auch einen Bericht über Marit Ischol-Skogan um die Weihnachtszeit, als sie so gut war und dann in Lenzerheide aus Podest gelaufen ist, dass sie über Weihnachten in Sportladen arbeiten musste für Sportklamotten und so weiter, Sportschuhe, wo sie nebenbei noch so ein bisschen gejobbt hat, um Geld zu verdienen.
Ja.
Und sie hatte dann aber keine Zeit mehr dazu, weil sie sich ja vorbereiten musste fürs neue Trimester, fürs zweite dann eben damals. Also da sieht man auch, da weht auch irgendwo der Wind ein bisschen anders. Wobei ich auch glaube, so in Norwegen schon meckern auf sehr hohem Niveau, weil es den meisten Norwegern und Norwegerinnen schon finanziell echt gut geht. Ne? Also ich glaube, da wird es eher schwieriger, wenn du in die Länder gehst wie Rumänien oder sowas, wo wir auch schon mal Berichte hatten. Oder hier Rastogujevs, der fast seine ganze Kohle halt nur für Biathlon ausgibt, ne? Seine Preisgelder und so weiter. Und auch vielleicht nicht so viele Sponsoren bekommt, weil die relativ klein sind. Da wird es dann schon deutlich schwieriger.
Absolut, ja.
So, gehen wir weiter. Wir haben noch eine Frage bekommen oder eine coole Vorstellung auch von Jonas.
Hallo ihr zwei. Ich hatte eine Idee und zwar, dass man im Weltcup neben dem gelben, roten und blauen Trikot noch 2 weitere Trikots einführen könnte. Und zwar für den über die Saison gesehen besten Schützen und den besten Läufer. Da würde mich eure Meinung mal dazu interessieren. Viele Grüße.
Viele Grüße.
Viele Grüße zurück, genau. Und meine Meinung? Coole Idee eigentlich. So geht ja in Richtung Tour de France ein bisschen. Ne? Also Wertungssieger, klar, Einzeldisziplinen und so weiter haben wir ja mit dem Roten, aber wäre als Zuschauender doch wirklich noch interessant, diese Zusatzinformation zu bekommen. Ich habe aber noch ein Aber in der Hinterhand. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich auch. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht irgendwann ein bisschen too much ist. Ne? Ich fände da vielleicht eher ein Trikot für einen IBU-Cup-Gesamtsieger aus der Vorsaison besser oder dann eben beste Junioren oder sowas, Juniorinnen.
Ja, und das gab es ja schon mal, ne?
Gab's schon mal, wurde dann aber wieder abgeschafft nach 2 Saisons. Und ich weiß nicht, also bei so einem Trikot für besten Schützen und Läufer würde vielleicht zum einen auch sehr oft wechseln, gerade beim Schützen. Und man müsste halt eine klare Linie festsetzen. Wie ist das denn mit dem Anzahl der Rennen? Also wenn ich ein Rennen mache und das ist ein Sprint zum Beispiel, treffe alles, habe ich 100% Trefferquote.
Ja.
Ja, und dann bin ich bis ans Ende der Saison der beste Schütze, oder was? Also da müsste man ja auch irgendwie dann festlegen, ja, du brauchst eine gewisse Anzahl an Rennen. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel in der nordischen Kombination wohl sowas gibt. Also ich bin da jetzt überhaupt nicht drin in dem Sport. Aber Ich glaube, da ist es ja auch eher so, dass das ein Teil von einer Disziplinwertung ist, oder? Also sowas wie Sprintdisziplin oder Massenstartdisziplin, dass man hier dann eben das rote Trikot hat. Du hast dann in der nordischen Kombination, glaube ich, sowas für den besten Springer, Springerin oder so und besten Läufer, beste Läuferin. Keine Ahnung, noch nie geguckt, aber so wurde uns das mal ein bisschen näher getragen hier.
Ja, das geht ja tatsächlich in Richtung rotes Trikot für die Sprintwertung beispielsweise. Ja, mein großes Aber, was ich noch so habe, ist tatsächlich auch, dass es ja wahrscheinlich ein großes Chaos geben würde. Ne? Also du hast die Richtlinien, die Regeln dann da angesprochen. Ja, wonach richtet man das denn überhaupt aus? Zum anderen denke ich mir dann, wie wäre das im Fernsehen, wenn man dann sagt, ja heute der und der, ich sag mal in Orange, ja? Und dann morgen der andere, dann am dritten Renntag noch ein anderer und das müsste ja auch ständig aktualisiert werden, das Ganze. Das würde ein gewisses Chaos verursachen.
Ja, ich fände es da irgendwie besser, wenn man vielleicht am Ende des Winters dann Awards oder eine Kugel vergibt für den besten Schützen oder die beste Schützin und besten Läufer. Auch da müsste man dann gucken, wie viele Rennen nimmt man da als Anhaltspunkt. Wir machen es ja so, wir ziehen für jeden Massenstart im Winter ein Rennen ab, weil dann auch wieder mehr als 30 Leute die Chance haben, mit in die Wertung reinzukommen. Ja, Idee ist cool, aber ich denke, so Awards oder Kugeln machen da mehr Sinn. Aber jetzt, Hendrik, wird's dann mal persönlich. Wir haben es letzte Woche angekündigt. Wir vergeben unsere Season Awards, ne? Also was war denn auch dein bestes Rennen der Saison oder dein bestes Schießen, was dir direkt so einfällt?
Ja, ich habe im Vorhinein mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe überlegt, ich komme nicht drüber hinweg, dass ich hier den Sprint der Männer von der WM nennen muss. Also die Aufholjagd von Styrholme Greit auf Johannes Thingnes Bø mit den Emotionen im Ziel. Das war total krass, fand ich, wie Stühler da losgelegt hat. Und ja, das war irgendwie so für mich das beste Rennen der Saison.
Ja, war auf jeden Fall nice, das stimmt.
Wie war's bei dir?
Ja, Henrik, hören wir doch einfach auch hier nochmal rein.
Trillo, 4 Treffer.
Trillo, 5 Treffer. Jawohl, starke Leistung. Johannes Thingnes Bø ist weg. Ähnlich wie Dorle Schäfdal. Und wo ist jetzt Justus Strelo? Direkt hinter Johannes Thingnes Bø. Ja, dritter im Moment.
Drei Norweger, ein Franzose und ein Deutscher.
Kräfter. Johannes Dorle.
Der springt hier den Anstieg hoch wie kein anderer in dieser Gruppe. Irre. Dann noch oben auf der Kuppe ein paar Schritte. Ah, jetzt müssen sie sich da Platz lassen. Christiansen geht an Bø vorbei. Dorle gewinnt. Und es wird wieder ein Dreifacherfolg der Norweger.
Hast du erkannt, Hendrik?
Boah, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du fragst mich jetzt nicht, ob ich weiß, welches Rennen das war.
Ja, es ist der Verfolger aus Ruhpolding, der Männer. Mhm. Fünf Leute auf der Schlussrunde, darunter Johannes Thingnes Bø, Johannes Dorle Schäfdal, Wettle, Schorster Christiansen, Emiliano Jacquelin und Justus Strelo. Du erinnerst dich vielleicht und das war eine heiße Runde, wo Johannes Dorle Schäfdal dann auf einmal da wegspringt an dem Anstieg am letzten, alle stehen lässt und leider wird Justus am Ende hier Fünfter, aber ich glaube, da war Feuer drin, ne? Oder habe ich zumindest so empfunden. Ja, also mehr kannst du dir nicht wünschen, wenn da zu dem Zeitpunkt auch die drei besten Läufer zusammen auf der Schlussrunde da unterwegs sind.
Stimmt, das ist das, was man so die letzten Jahre fast schon vermisst hat, ne? Dass auf der Schlussrunde so viel abgeht und das war definitiv ein Rennen, wo es dann richtig gebrannt hat, ja.
Aber es gab ja auch dieses Foto, finde ich, zwischen Wettle, Schorster, Christiansen und Sebastian Samuelsson in der Single-Mix-Staffel am Holmenkollen, ne? Das war natürlich auch wild.
Ja, auch geil, ja.
Dann der Einzel der Damen aus Östersund, das erste Rennen. Franzi Preuß, zweite, nur 0,1 Sekunden hinter Lisa Vitozzi. Also was für eine Schlussrunde, da bin ich auch nochmal mitgelaufen auf der letzten Runde mit Franzi. War aber wahrscheinlich so am Arsch wie sie, dann nach 20 Kilometer oder nach 15 Kilometer sind es ja dann bei den Damen.
Ja.
Und der Sprint aus der Lenzerheide, ne? Bei den Männern, vier Deutsche unter den Top 6. Benedikt Doll gewinnt vor Johannes Thingnes Bø ganz knapp. Da bist du halt auch so richtig mitgegangen als deutscher Fan.
Ja, klar, fand ich auch, aber ich finde, es gibt halt sehr, sehr viele. Ich meine, man merkt jetzt an dir, dass da super viele Rennen waren, die Potenzial hatten, hier genannt zu werden.
Ja, auf jeden Fall. So ein bestes Schießen, was macht das denn eigentlich aus? Ne? Also ich denke, es muss fehlerfrei sein, es muss auch so ein gewisser Druck mit dabei sein. Also es kann nicht sein, dass man da hinten um Platz 50 schießt oder so und dann da eine Serie rausfeuert, wo es um eh nichts mehr geht. Da muss schon irgendwas on the line sein in dem Moment und ich glaube, du musst vorm TV sitzen und sagen, wow, was war das denn?
Ja, gehe ich mit dir. Ich habe mir hier eins rausgesucht oder man denkt ja auch immer drüber nach, boah, das muss so schnell sein. Ne? Die Scheiben müssen fallen, dass du gar nicht so schnell hinterher gucken kannst. Habe ich jetzt hier bei mir ein bisschen ausgeklammert. Also die Single-Mix-Staffel von Antholz. Es geht auch um Justus Strelo, das erste Stehenschießen.
Habe ich auch hier stehen.
Ja, wunderbar. Und ja, wie gesagt, das ist gar nicht so besonders schnell von Justus. Aber der Anblick an sich, der war einfach genial. Ne? Er kommt da mit Vetle Christiansen, dem Norweger, zusammen auf die Matte. Und ja, ich kann es einfach kurz machen. Er zieht ihn ab. Punkt. Er zieht ihn einfach ab. Vettel hat noch zwei Scheiben offen, da springt Justus schon wieder weg. Und dazu ja dann auch noch die Atmosphäre in Antols. Viele deutsche Fans auf der Tribüne, die dann auch Justus bei jedem Treffer wirklich bejubeln. Also das war aus meiner Sicht das beste Schießen der Saison.
Ja, ich habe ihn auch nochmal bei der Single-Mix-Staffel vom Holmenkollen. Da gab es dieses Synchronschießen zwischen ihm und Emilien Jacquelin nebeneinander beim letzten Stehenschießen. 17,5 Sekunden und 17,6 Sekunden. Ist leider im TV ein bisschen untergegangen, weil auch die dann nicht mehr so vorne mitgespielt hatten. Aber ja, man hatte auch so ein oder andere Serien von Johannes Tingnesbø oder Gilles Simon, wo du gedacht hast, wow, was war das denn? Gerade bei Johannes Tingnesbø, der startet meistens ein bisschen später, ne, so 3-4 Sekunden später als Justus Strelo, aber wie der dann durchzieht, ne, der teilweise ja keine Sekunde zwischen den Schüssen vergehen lässt. Also das finde ich dann schon beeindruckend, weil das ist ja auch der Wahnsinn, wenn du anfängst, den ersten Schuss zu setzen. Also du merkst ja als Zuschauer nicht, ob der jetzt nach 10 Sekunden anfängt oder nach 14 Sekunden so wirklich, sondern eher dieses, wie geht's nach dem ersten Schuss weiter?
Ja, und ich fand auch generell bei Justus, wenn man hier mal einfach mal dabei bleibt, um nochmal so ein bisschen drüber zu sprechen, einfach wie krass dann bei ihm auch so diese Selbstbewusstheit da wieder durchgekommen ist oder sich auch breit gemacht hat. Und da hat man auch so als Fan bei dem Rennen in Antols bei der Single-Mix-Staffel so gemerkt, ey, jetzt geht hier der Deutsche als erstes von der Matte weg, führt im Prinzip das Feld an, so wie das damals halt auch bei der erfolgreichen Ära war, dass da jetzt wieder sowas im Aufschwung ist. Finde ich wirklich genial.
Und dabei dann eben noch Rekordschütze geworden. Also das ist natürlich auch brutal. Wahrscheinlich müsste man hier auch in den IBU Cup gucken. Ne? Macht den Ildal mit seiner Technik, der setzt ja den ersten Schuss oft schon nach 7 bis 8 Sekunden. Also die meisten so bei, ich würde mal sagen, im Schnitt 10, wenn du ein schneller Schütze bist. Manchmal eben, wie gesagt, bei Johannes Tingnesbø auch so bei 14 Sekunden erst. Aber macht den Ildal, der nimmt ja sein Gewehr so ganz verrückt vom Rücken runter im stehenden Anschlag und ist dann direkt da drin und kann dann echt nach 7, 8 Sekunden schon den ersten Schuss setzen. Das ist verrückt. Ist wohl auch immer handgestoppt, diese Zeiten, die im Datacenter sind. Ne? Also ich habe auch mal hier im IBU Cup ein bisschen reingeguckt und da habe ich ein Schießen entdeckt von Johann Olaf Botten, da hat er den ersten Schuss nach 2,2 Sekunden gesetzt. Also da sage ich dir, Hendrik, da hat er wahrscheinlich mit seinem Partner, der daneben steht, noch ein bisschen geredet und auf einmal ist ihm eingefallen, oh, da kommt er ja gerade oder war schon längst da. Und dann fing es schon an, ne?
Ja, ist auch so ein Punkt, handgestoppte Schießzeiten in 2024, hey, da muss es doch eine andere Lösung geben, oder? Das muss doch irgendwie technisch möglich sein, dass man da nicht mehr von einem Menschen machen lässt, sondern dass das alles technisch hoch zuverlässig funktioniert.
Gibt sicherlich, kostet natürlich aber Geld. Und ich muss mich dir anschließen, also Justus, der hat echt für einige Highlights in diesem Winter gesorgt. Wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken, was wir gerade so genannt haben, ne, dann taucht er da echt häufig auf. Was sagst du eigentlich hierzu, Hendrik?
Hi ihr beiden, meine Frage an euch. Fandet ihr eigentlich diese Saftwerbung von Magdalena Neuner und JTB auch so schrecklich? Ich musste echt jedes Mal lachen mit diesen Sätzen.
Ja, also mit JTB meinst du Johannes Tingnesbø natürlich. Ja, ich habe mir mal gedacht, wie haben sie ihm wohl erklärt, was er da sagen soll?
Ja, so ein bisschen Deutsch versteht er ja auch, ne? Aber auch, dass er den dann grammatikalisch und so nicht richtig ausspricht, den Satz, haben die dann entweder gesagt, ja komm, wir fragen den jetzt nicht nochmal, oder haben sie gedacht, das finden wir ja süß und toll. Aber Rebecca, was du uns gerade hier gefragt hast, ja, nervt natürlich schon ein bisschen hin und wieder. Auf der anderen Seite spaltet es auch so die Gemüter und was haben sie erreicht, dass jeder drüber spricht und damit ist die Werbung doch voll eingeschlagen am Ende.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, Hauptsponsor, so wie ich das verstanden habe, also schon auch eine gute Sache, ne? Also Biathlon wird dadurch ja wahrscheinlich auch finanziell gut gefördert und von daher, naja, muss man es irgendwie über sich ergehen lassen, oder?
Ja klar, aber es könnte sich natürlich auch nächstes Jahr schon wieder wechseln, wer dann da Hauptsponsor ist. Also hat in den letzten Jahren ja immer mal wieder ein anderer da den Part übernommen. Gehen wir weiter, Hendrik.
Hallo Ron, hallo Hendrik. Viele Grüße aus dem sonnigen Frankfurt. Ich habe ein Thema für eure Folge mit Michael und zwar das Thema Hate im Netz. Ich finde es sehr interessant, wenn ihr diesen Punkt mal genauer unter die Lupe nehmen würdet, denn ich hatte persönlich den Eindruck, dass Hate im Netz in dieser Saison absolut durch die Decke gegangen ist. Aber da würde mich auch nochmal eine Einschätzung eurerseits sehr interessieren. Hat es insgesamt zugenommen? Was sagt Michael dazu? Wie nimmt er es auch wahr? Vielleicht nochmal aus der Athleten-Experten-Perspektive. Generell fände ich Statements von Athleten dazu sehr interessant. Vanessa Vogt ist da ja mal sehr offen, auch in Interviews, dass sie auch sagt, sie macht das Handy jetzt erstmal aus. Und auch nochmal eure Sicht natürlich. Wie steht ihr dazu? Wie nehmt ihr das wahr, wenn unter euren Posts es bei euch abgeht und Athleten gebasht werden, wenn auch objektiv einfach sich Dinge verändert haben? Viele Grüße. Tschüss.
Ja, Doro, das war echt eine ausführliche Frage hier von dir. Und Michael Rösch ist nicht mehr dabei, kam eine Woche zu spät. Und deshalb würde ich auch sagen, beschränken wir uns erstmal auf unseren Part, Doro. Caro, was du uns jetzt hier gefragt hast, wie wir das so wahrnehmen unter unseren Posts auch. Die Athleten und Athletinnen kann man sicher dann auch im Sommer nochmal dazu befragen. Aber ich sage jetzt einfach mal, so schade es ja auch ist, irgendwo ist es normal, ne? Da wir ja jedes Jahr auch gewachsen sind und größer geworden sind und dadurch mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen, mehr Leute kommen dazu und irgendwo ist logisch, dass dann immer mal wieder schwarze Schafe auch dabei sind.
Genau, ich hatte auch generell das Gefühl, dass bei uns mehr kommentiert wurde und ich erinnere mich auch, dass wir bei ein, zwei oder drei Situationen grob gesagt dachten, eigentlich müssten wir dieses kommentierende Profil irgendwie blocken oder den Kommentar löschen. Es war zwar kein persönlicher Angriff so auf uns, aber einfach das, was man dann eben da abgelassen hat, ja, bezog sich halt auf die Menschen, die im Biathlon danach unterwegs sind und will man ja dann auch nicht haben.
Ja, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen sachlicher Kritik und einfach nur purem Hate oder sowas.
Klar.
Also da muss man schon unterscheiden. Und was du wahrscheinlich auch nicht mitbekommen hast, also so einige wurden auch blockiert, die dann da mal über auch teilweise mehrere Strecken hinweg irgendwas abgelassen haben. Oder auch wenn da direkt jemand irgendwie beleidigt wird, der ist natürlich direkt weg oder die Person. Wobei bei uns auch so 98% der Kommentare wirklich positiv sind. Und es sind auch oft dann so dieselben Personen, die mir da auffallen, die da schon mal negativ kommentieren und dann auch immer mit so einem gehässigen Unterton noch dazu, ne, wo man auch merkt, dass das immer gegen bestimmte Athleten oder Athletinnen geht. Die werden dann natürlich irgendwann angezählt und dann sind die auch weg, wenn sie weitermachen.
Ich meine, solche Regeln musst du wahrscheinlich auch irgendwo aufstellen, ne, für einen selber. Was geht nicht.
Und viele unserer Follower regeln das auch schon selber dann in den Kommentaren und weisen die Personen darauf hin, ey, das geht so gar nicht oder was laberst du hier für einen Blödsinn. Wobei, was mir auch so ein bisschen negativ aufgefallen ist, sind so Fans, die ihre Athleten oder Athletinnen sehr stark supporten und dann, wenn es mal nicht so läuft bei diesen Athleten oder Athletinnen, andere wiederum sehr schlecht reden, die dann erfolgreich waren. Oder auch immer irgendwelche Ausreden suchen, weshalb ihr Favorit oder die Favoritin gerade nicht gewonnen haben. Und das finde ich natürlich auch sehr unsportlich an der Stelle. Und da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, fair zu bleiben. Und man kann nicht immer gewinnen oder dann eben auf dem Podest stehen oder sonst was. Sondern es gibt auch mal Athleten, die sind dann an dem Tag eben besser und sind dann einfach stärker. Das muss man akzeptieren. Das ist immer so. Das ist Sport und deshalb lieben wir Sport, weil es einfach nicht immer vorhersehbar ist. Da sollte man dann eben auch fair sein und gratulieren und nicht noch drauf haten. Ne?
Ja, das stimmt schon.
Aber gehen wir weiter zum nächsten Punkt von Rasmus.
Hallo ihr beiden, ich bin Rasmus aus Hamburg und ich wollte einmal fragen, wie eure Meinung dazu ist, dass der erste Massenstart nächste Saison schon nach zwei Einzelrennen stattfinden wird, da so die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass gerade nach einem Einzel ein Top-Favorit gar nicht dabei ist.
Ja Rasmus, das könnte natürlich passieren. Ich persönlich finde es aber ganz geil. Ne? Also ich denke, jeder Massenstart ist ein Gewinn.
Ganz genau. Es ist nämlich so, es gibt 6 Massenstarts nächsten Winter inklusive der WM und das bedeutet ein Massenstart mehr als zuvor. Ich denke auch, das Argument mit dem Einzel ist nachvollziehbar, was er gebracht hat und hat vielleicht auch am Ende Auswirkungen auf die Disziplinenwertung, je nachdem. Aber ich wiederhole mich, ein Massenstart mehr, ich finde es gut.
Ja, ich denke, da müssen die Top-Athleten auch direkt mal zeigen, dass sie top sind. Also dann bist du eben auch hier dabei. Du hast ja dann einen Einzel- und einen Sprint, wie schon gesagt. Ich habe mal nachgeguckt, der hatte mal das Beispiel genannt, auch dann noch im Text auf Instagram, das macht ihn Ponzi Leoma, wenn er mal ordentlich daneben schießt, dann zum Beispiel nicht dabei sein könnte. Aber der war jetzt zum Beispiel in der vergangenen Saison nur einmal 51. im Sprint von Kenmore mit 6 Fehlern. Und dann seine zweitschlechteste Sprintplatzierung war ein 25. Platz in Ruhpolding mit 4 Fehlern. Also ich denke, daran sieht man schon, dass du als Top-Athlet eigentlich immer vorne platziert bist. Da musst du schon echt einen krassen Ausrutscher im Schießstand haben, damit es nicht klappt. Also wenn er mit 25. mit 4 Fehlern auch wird, da siehst du einfach, was so ein Top-Athlet, der ein guter Läufer ist, auch noch für eine Qualität hat, ne?
Ja, aber klar, also da wird vielleicht der ein oder andere dann schon zur Top-Leistung gezwungen, aber das sind sie auch irgendwo alle, also gilt wieder für jeden und von daher, ja, ich glaube, aus Fansicht kann man sich freuen, ein Massenstart mehr.
Ja, es gibt ja auch die Überlegung, vielleicht mehr Massenstart 60 einzubauen, ne, wo dann 60 Starter starten könnten. Die könnte man relativ früh dann auch direkt bringen, wo dann mehrere mitmachen können, die vielleicht dann einen Ausrutscher haben. Wobei, hier hat man immer dieses Problem mit dem Split einmal, ne, dass die erste Gruppe dann noch eine Runde läuft und die andere dann zum Schießstand abbiegt und nachher kommt das wieder zusammen. Das kann natürlich dann auch für Ungleichheit sorgen und auf der anderen Seite, wenn du relativ weit hinten bist, hast du natürlich auch bestimmt schon 20 Sekunden oder noch mehr Rückstand auf die Spitze. Wobei, könnte man da auch argumentieren, hat man sich ja vorher auch dann so verdient, beziehungsweise eben nicht verdient. Also dann hätte man vorher halt besser performen müssen, wenn man eine bessere Startnummer haben will. Und zählt dann vielleicht auch dazu. Aber so ein größeres Format wäre irgendwie cool, wenn das dann auch noch ausgeglichener wäre, ne? Wo mehr teilnehmen könnten.
Stimmt, die Ausgeglichenheit ist wahrscheinlich das größte Problem an der ganzen Sache. Ich glaube, über Massenstart 60 kann man nochmal gesondert irgendwie diskutieren, ob das wirklich so auch für die Weltspitze dann angewendet werden kann. Wobei im IBU Cup wird es ja schon lange gemacht. Also ja, ich wüsste auch nicht, warum man das hier nicht mal starten sollte.
Ja, gehen wir weiter zur nächsten Frage von Florian.
Hallo ihr zwei, meine Frage ist, wem von den Enttäuschungen dieser Saison ihr im kommenden Winter wieder einen Sprung nach vorne zutraut?
Also eine große Enttäuschung von mir war ja Sebastian Samuelsson und ich kann mir vorstellen, dass er definitiv wieder oben anklopft.
Kann ich mir auch vorstellen, bei mir habe ich jetzt mal hier stehen Hanna Kevinger, also die war ja komplett raus.
Ah ja, klar.
Und für mich immer noch eine, die ein Riesenpotenzial in sich hat. Also ich glaube, die wird da echt noch nächstes Jahr wieder oben mitmischen, wenn sie hoffentlich mal gesund bleibt, auch über den Sommer hinweg. Sophia Schneider, denke ich, trifft Ähnliches zu. Hat es natürlich noch so ein bisschen retten können, aber wahrscheinlich auch durch viele Krankheiten, ja, viele Rückschläge erleidet diesen Winter. Roman Reetz, also holt sich einen Sieg am Anfang, wird krank und kommt so gar nicht mehr rein. Und ich denke, da haben wir schon deutlich mehr gesehen von Roman Reetz, aber auch von Canton Fiormaier natürlich. Und bei den Damen vor allen Dingen Lisa Hauser, Marketa Davidova, die Öbergs, denke ich, dass beide auch wieder weiter nach vorne gehören. Lynn Persson musste ja früher raus und war auch nicht so gut wie noch davor den Winter. Und einer Frau, der ich immer noch sehr viel zutraue, ist Dorothea Viera.
Tatsächlich, ja. Ja, ist natürlich auch irgendwo eine Enttäuschung gewesen, ja. Das wird interessant, ja klar. Aber ich habe auch Lisa Hauser natürlich aufgeschrieben als Fanboy, also da muss wieder was kommen. Und auch die Öbergs, Canton Fiormaier genauso. Bin mal gespannt, wie er sich erholen kann, so auch jetzt von der schlechteren Saison. Aber wenn man ehrlich ist, so die Dichte, die da jetzt auch bei den Frauen war, ne, also das wird ja dann noch dichter und irgendwie, naja, irgendeiner muss ja dann auf Platz 8, 9 oder 10 stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer enger und ist für uns natürlich dann umso besser. Und jetzt habe ich hier noch was stehen von einem gewissen David.
Jo, Jungs, was geht? Meine Frage an euch wäre, wie ist das denn jetzt für euch, wenn die Saison rum ist? Seid ihr erleichtert, weil die ganzen Weltcup-Wochen richtig stressig waren auch für euch? Oder seid ihr ja traurig, dass es schon wieder vorbei ist? Und entsteht jetzt so eine Leere oder freut ihr euch schon eher mehr auf die nächste Saison?
Ja, ich glaube, man kann es eigentlich schon mit dem Kapitel eben ein bisschen beantworten. Also ich bin auch persönlich ein Stück weit erleichtert, ne, weil eben die Zeit in der Saison ziemlich hart ist.
Ja, klar, ist natürlich immer so ein Stresspunkt, der dann wegfällt, wenn die Saison vorbei ist. Aber ich sehe es auch so ein bisschen gemischt. Also jetzt fängt natürlich dieses lange Warten auch an. Ich denke jetzt so im April, Mai, Juni, das ist so die ruhige Zeit. Aber dann geht es ja auch im Sommer schon weiter. Ne? Also so Ende Juli, August, September, da sind nochmal einige Rennen. Und da ist viel los mit diesen ganzen Events. Dann gibt es auch zwischendurch nochmal irgendwo das Holmenkollen-Ski-Festival. Das ist, glaube ich, auch irgendwann im Juni. Oktober hat Frankreich noch seine Sommermeisterschaften, Teil 2. Und dann geht es ja im November auch schon wieder los in Schuschön und Idre. Und dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Und die Saison steht vor der Tür. Also es geht auch wieder schnell und in so ein Loch falle ich eigentlich nicht. Ne? Also ich habe so viele Ideen oder Interessen noch im Leben. Also ich weiß gar nicht mehr, wann mir das letzte Mal langweilig war.
Das glaube ich dir. Aber klar, es ist natürlich schade, dass der Winter rum ist, weil der Sport macht Bock zuzuschauen. Und da habe ich mich auch gefragt, braucht der Biathlon die Pause? Also klar, die Athleten brauchen es definitiv. Du kannst nicht immer weiter so durchziehen, wie die das im Winter machen. Zum anderen fehlt dir natürlich auch im Sommer der Schnee. Da gibt es Alternativen, aber von dem, worauf man sich so freut sozusagen. Ähnlich wie die Tour de France es eben nur für einen kurzen Moment im Jahr gibt, ist eben der Biathlon im Winter an der Reihe. Aber ja, braucht der es oder... Also weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob
ich
es genau...
Ja, ich glaube, Biathlon braucht natürlich den Schnee. Du meinst, ob die Leute diese Pause brauchen, um sich wieder auf die neue Saison zu freuen. Und beim Radsport ist es ja aber auch so, dass, ich glaube, seit Januar oder Februar die Saison schon begonnen hat. Und dann geht es los mit vielen großen Klassikern oder auch kleineren Touren. Und das geht ja dann auch bis Oktober oder so. Also du hast ja auch den Giro, du hast... Die Vuelta dann noch, das sind auch große Touren. Du hast die Weltmeisterschaften, das ist echt viel im Radsport. Und im Biathlon hast du eben nur so Show-Events. Und ich denke auch, das haben wir ja schon ein paar Mal thematisiert in der Vergangenheit, dass man das so im Sommer bündeln könnte als so eine Turnierserie und dann vielleicht dazwischen große Trainingsblöcke lässt. Also nach Saisonende bis dann irgendwann, ich sag mal Juli, August dieses Turnier wäre und dann vielleicht danach wieder eine Pause, bis dann Saisonbeginn ist. Und man vielleicht auch diese nationalen Meisterschaften irgendwie einfach weglässt oder so. Oder die vielleicht auch damit kombiniert, ne, dass man damit anfängt. Darüber qualifiziert man sich für die nächste Runde oder so in diesem großen Sommerturnier. Und da findet dann so eine kleine ja, Sommermeisterschaft statt über 3-4 Stationen und dann war es das auch, ne?
Ja, stimmt. Auf der anderen Seite muss man dann wieder überlegen, ja, wie viel ist das eben den Athleten und Athletinnen wert, ne? Im Sommer auch präsent zu sein, macht das überhaupt Sinn?
Aber ich glaube, es macht keinen großen Unterschied trainingsmäßig, ob du halt vorher im Block hast, dann dazwischen halt einmal so einen harten, intensiven Rennblock und dann wieder halt einen längeren Trainingsblock. So hast du halt jetzt auch Athleten oder Athletinnen, die sind bei jedem Show-Event dabei, auch über 5-6 Wochen verteilt. Dann haben die noch ihre nationalen Meisterschaften dazu. Also da kannst du mir auch nicht erzählen, dass das dann immer so top ist fürs Training, ne?
Stimmt, und manche machen ja auch immer gerne dabei mit, weil es dann eben nochmal so, ja, die gewisse Würze dann für so eine Trainingsphase mit sich bringt. Ne? So ein Rennverlauf ist nochmal ganz anders als Training. Könnte so sein, ja.
Und noch ein bisschen Taschengeld dazu ist auch nicht verkehrt für den Sommer.
Klar.
Gut, aber damit sind wir dann durch, ne, Hendrik?
Ja, damit war's das.
Ja, okay, wir haben euch natürlich auf die Folter gespannt, Leute, ne? Also wir haben es letzte Folge schon angekündigt und jetzt hier an der Stelle nochmal. Besser gesagt, wir lassen jetzt die Katze aus dem Sack. Denn, Hendrik, ich habe mal geguckt, das ist ja jetzt hier Folge 238. Weißt du noch, wann unsere erste Folge war?
Boah, also das Datum weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, wie sie war.
Ja, die gibt's ja gar nicht mehr, ne? Die haben wir irgendwann mal ersetzt mit irgendwelchen Q&A-Fragen und so, die die Leute an uns hatten.
Ja, ja, Gott sei Dank haben wir die ersetzt.
Aber ich habe nochmal nachgeguckt, die erste Folge war Donnerstag, der 7. November 2019. Und dann kam aber schon am 10., beziehungsweise ich würde mal sagen, das war dann wahrscheinlich in der Nacht, also am 11.11., 11.11.2019, am Montag, da kam die erste oder die zweite Folge dann in dem Fall.
Ja.
Und seitdem haben wir ja wirklich jeden Montag gesendet, ne? 237 Heftig. Mal am Stück.
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, ne? Dass man das so durchzieht, also mit der Konstanz, unfassbar. Und ich habe ja gerade schon die erste Folge angesprochen und da habe ich gedacht, wie ist das eigentlich nochmal alles so in den Gang gekommen, ne? Und wir haben uns ja immer über Biathlon ausgetauscht und haben gedacht, ey, da gibt es jetzt so ein neues Medium, das heißt Podcast, lass doch einfach mal einstarten. Für mich war es zu der Zeit 2019 damals wirklich neu. Oder
also wahrscheinlich hast du da auch schon 4 Jahre Podcast gehört oder sowas.
Echt?
Ja, safe.
Ja, war es da schon so bekannt? Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, du brachtest ja definitiv auch schon ein bisschen Erfahrung mit, ne, was Technik und Schnitt und sowas angeht. Und daher haben wir gedacht, ey komm, lass uns das einfach mal machen. Das gibt's im Biathlon noch nicht. Und da muss man auch nochmal sagen, wir wussten nicht, dass das Biathlon-Doppelzimmer entsteht. Und das war ja dann wirklich so eine Woche vor uns oder so, haben die erste Folge gebracht.
Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall knapp vor uns. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir auch loslegen. Und dann ist es so entstanden.
Ja, und dann haben wir uns erstmal billige Mikros gekauft, ne? Die günstigsten fast schon, die man so kriegen konnte. Und die erste Folge, die war ja auch zusammen bei dir im Wohnzimmer. Du erinnerst dich bestimmt noch, wo wir dann versucht haben, auf deinem Bildschirm die Notizen aufzurufen und dann zusammen dann da irgendeine Folge aufzunehmen. Und wir haben uns dann natürlich mächtig einen abgestottert.
Ja, war natürlich eine absolute Katastrophe. Aber ja, es sind ja nicht nur diese 238 Folgen, die jetzt vorne stehen als Zahl, sondern es gab ja noch 16 Sonderfolgen, ne? Also insgesamt 254 Folgen seit Start, die wir dann ja freitags noch gebracht hatten zwischendurch. Und ich habe mal so überlegt, ne, wenn man jetzt sagen würde, einfach mal so eine Folge geht eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger sogar, dann sind das fast 11 Tage durchgehend Extra-Runde, die man sich jetzt anhören könnte, wenn man alles durchhört.
Besser nicht.
11 Tage, 24 Krass. Stunden am Tag, ja.
Ja.
Also Wahnsinn.
Und dann, du hast ja schon gesagt, dann gab es da diese erste Folge und dann eigentlich ging ja auch schon der Weltcup direkt los, ne? Unsere Analysen, da haben wir dann eigentlich das Geschehene versucht zu analysieren und ja, dann war ja aber auch ganz schnell die Saison irgendwie wieder vorbei und dann haben wir ja gedacht, oh, um was jetzt, ne? Und dann hast du auch gesagt, ja, vielleicht bekommen wir ja so einen Athleten zum Interview, wäre ja ganz cool. Und ich erinnere mich, Felix Leitner, der Österreicher, unser erster Gast. Und der hat ja auch noch super spontan einfach zugesagt. Also von einem auf den anderen Tag hatten wir plötzlich einen Interviewtermin. Da konnte sich mental ja überhaupt gar nicht drauf vorbereiten.
Ja, stimmt, ja. Aber immer noch ein geiles Zitat aus dieser Folge ist, also er redet da irgendwie über ein Rennen. Ich glaube, ein Einzel war es, wo Dominik Landertinger noch vor ihm lief und der hat ihm a Softel gegeben.
Ja, ja.
richtig süß gesagt, damals gerade so als Österreicher. A Softel finde ich immer. Sehr niedlich, dieses Österreichisch. Ja, und weißt du auch noch, wie wir auf Instagram angefangen haben?
Mit was vor allem?
Ja, also ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Die haben wir irgendwann mal runtergenommen oder so. Archiviert, also die gibt es noch, aber die kann man nicht mehr sehen. Diese 2D-Bilder oder so, so nachgezeichnet, ne?
Ja, ja.
Weil wir gedacht haben, das braucht's. des Bedarfs.
Ja, genau. Zum Glück sind wir dann auf eine andere Spur gekommen, die ja dann sich schrittweise echt deutlich verbessert hat. Aber es war ja auch echt krass, so mit Felix Leitner dann so der erste Interviewgast und dann plötzlich hat sie auf einmal Vanessa Hinzi am Mikrofon oder Denise Herrmann, wie sie früher noch hieß, ohne Blick mit Zweitnamen. Und du denkst einfach, ey, was geht jetzt hier ab? Du hast einfach so große Namen bei dir zu Gast und du darfst mit denen reden. Ja, das war ja ein totaler Meilenstein für uns.
Ja, schon wild, ne? So zwei Jungs, so zwei No-Name-Jungs aus irgendeinem Dorf reden da mit den vielleicht besten Biathleten aller Zeiten oder der Welt. Mhm. Wir hatten dann irgendwann auch Johannes Dingesbö natürlich am Start oder ja, deutsche Stars, Legenden, wie auch immer. Also schon absolut verrückt, was hier passiert ist. Ja, aber warum sagen wir das jetzt alles, ne? Das ist, glaube ich, die große Frage.
Ja, der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich Puls haben und denken, war das jetzt hier die allerletzte Folge? Kann man sagen, ja, zum Teil, ne? Denn ich als dein Co-Pilot verlasse das Schiff.
Ja, aber das Schiff sinkt zum Glück nicht, ne? Sondern es fährt weiter, aber du nimmst dir ein Beiboot und haust erstmal ab.
Genau, das heißt in Zukunft extra Runde ohne mich. Für mich tun sich andere Wege auf, da bin ich sicher. Mal schauen, in welchem Bereich.
Ja, und das ist natürlich schon krass, ne? Nach fast 4,5 Jahren oder so, dass es dann auf einmal endet hier an der Stelle. Auch so, wie ihr das eben alle kennt da draußen. Also es gab ja keine Folge, die alleine mal gemacht wurde von irgendwem von uns, sondern immer zusammen.
Ja.
Gab es denn für dich so ein persönliches Highlight aus dem Podcast? Also was ist dir vielleicht auch hängen geblieben oder was findest du mega krass oder so? Oder irgendwas, wo du sagst, boah, das hätte ich niemals für möglich gehalten.
Ja, da kann ich da weitermachen, wo ich gerade eben aufgehört habe, mit den ganzen Gästen. Also ganz ehrlich, dass man wirklich so einfach auch die Leute dann hier ans Mikrofon bekommen hat, ohne dass die auch überhaupt eine Gegenleistung verlangt haben oder so. Das wäre in anderen Sportarten überhaupt gar nicht möglich. Ich glaube, der Vergleich ist gerechtfertigt, wenn man sagt, ja, dass man ja wirklich so den Cristiano Ronaldo im Biathlon hatte, ne, mit Johannes Dingesbö hier zu Gast oder ja, Arndt Peiffer, Erik Lesser, Simon Schemp. Gut, Martin Foucault hatten wir nicht, ne, aber
haben wir auch nie gefragt, müssen wir sagen, dazu?
Genau, haben wir auch nie gefragt. Und ja, das waren schon so Sachen, wo man dachte, also krass, dass das hier überhaupt so funktioniert und dass man das machen darf, ne? Ist total verrückt.
Ja, aber vielleicht auch, weil wir natürlich immer versucht haben, etwas anders zu machen oder besser zu machen oder das, was es eben noch nicht gibt und auch ja, größtenteils wegzugehen von diesen Standardfragen. Klar, brauchst du die hin und wieder natürlich, um auch das Gespräch irgendwo fortzuführen oder auch den Faden am Gespräch dann halten zu können, aufrechterhalten zu können für die Leute.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen versuchen wir ja immer mit den Athleten und Athletinnen über Punkte zu reden, die noch nie angesprochen wurden oder über die viele auch gar nicht so wirklich nachdenken, ne?
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch das, was man hier nochmal ja, extra bekommt, ne? Die Schippe extra Biathlon irgendwo auch. Das macht's aus. Und auch krass, diesen Prozess einfach auf Instagram beziehungsweise Social Media generell mitzuverfolgen, ne? Wie man dann ja einfach auch gewachsen ist, wie das Ganze funktioniert, was gut funktioniert, was vielleicht nicht so gut funktioniert, was man dann wieder ändert und wie auch hier so die Followerschaft oder die Zuhörenden dann gewachsen sind, die Einschaltquoten hier auch, ne, die wir immer analysieren, die ja dann wirklich teilweise auch durch die Decke gegangen sind. Also wirklich beeindruckend.
Ja, kann man nicht anders sagen. Also echt ein krasser Punkt hier für die Extra-Runde, ganz klar. Mhm. Aber wie gesagt, keine Sorge, es geht weiter, Leute. Also die Sommerinterviews, die kommen natürlich. Montags gibt es weiterhin jede Woche eine Folge. Ja, dann eben nur mit mir, ne? Also ich hoffe, ihr bleibt der Extra-Runde dann weiter treu. Ja, und zusammen mit Funk werden wir dann eben die nächste Zeit nutzen, uns dann neu aufzustellen. Wir haben schon so ein paar Ideen, wo es auch hingehen könnte, also ein bisschen was zu verändern und auch so bislang neue Formate im Biathlon-Podcast-Game aufzustellen. Mhm. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schwierig, da was Neues aufzustellen, weil so viel gibt es da nicht.
Ja.
Aber es geht weiter.
Ja, und ich glaube auch unterm Strich wahrscheinlich gewohnt wie immer. Nur halt, dass eben die zweite Stimme hier fehlt. Aber ich bin mir sicher, dass das auch weiterhin eine sehr, sehr runde Sache ist.
Also Leute, an der Stelle Glocke abonnieren, teilen mit all euren Freunden, gibt 5 Sterne. Und ich bin dann in der nächsten Woche zurück. Ja, Hendrik, und du dann nicht mehr.
Ganz genau so ist es. Ich bedanke mich aber auch nochmal ganz herzlich hier bei euch, dass ihr immer so fleißig eingeschaltet habt, uns zugehört habt. Ja, mach's jetzt hier wie Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger, setz mir die Sonnenbrille auf. Mic drop und
ja, ich muss aber sagen, für Rente bist du noch ein bisschen jung, ne? Also.
Ja, ja, klar. Nee, ja. Das glaube ich wohl auch. Wie gesagt, viel Spaß weiterhin bei der Extrarunde. Ich werde es mir hier und da natürlich auch mal anhören, was so hier abgeht. Ja, bis dahin. Macht's gut.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.